together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker. Heute wieder einen neuen Gast, die Anna. Anna ist 28 und Landesgeschäftsführerin im Burgenland. Ja, und die Christiane ist auch da.
Hallo.
Und will uns jetzt das Thema vorstellen.
Ja, also bei dir haben wir jetzt nicht wirklich so lange überlegen müssen beim Thema, weil Essen und sowas liegt, ist irgendwie naheliegend bei dir. Aber wir wollten es da nicht ganz so offensichtlich machen, und weil ja Weihnachten kommt und du unser Weihnachtsgast bist, haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema Genießen.
Okay.
Weil Genießen hat ja sehr viel mit Essen zu tun, Nona. Genießen ist auch sehr verbunden mit der Weihnachtszeit, und da haben wir uns gedacht, wir reden mit dir ein bisschen über das Zusammenkommen von Familie, Freunden und so weiter. Auch Weihnachtsessen natürlich, weil das Essen schon sehr im Vordergrund steht bei vielen zu Weihnachten. Und auch so ein bisschen Geschichte vielleicht von deinem Weihnachtsessen, wie das bei dir mal so abläuft.
Und wir haben heute auch ein bisschen was Neues, weil wir haben normalerweise immer 4 Fragen, die wir am Anfang allen stellen.
Okay.
Und über die wir dann diskutieren. Wir haben 2 Fragen ein bisschen geändert, weil es eben um Weihnachten geht auch. Mhm. Aber die erste Frage ist die, die jeder bekommt, jede. Und das ist nämlich, was ist ein guter Kaffee für dich?
Okay.
Und es muss nicht sein, der Kaffee an sich, sondern es kann auch sein, mit wem er war oder wo er war.
Okay, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Das ist sehr, sehr aufregend. Und ich freue mich sehr. Was ist ein guter Kaffee für mich? Also generell, ich habe seit Jahren versucht, den Kaffeekonsum dann doch ein bisschen runterzuschrauben, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach in der Arbeit, ich habe das oft in der Arbeit so ein bisschen aus, so mit der statt der Rauchpause oder mit der Rauchpause verbunden, dass man halt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nach 1,5 Stunden Computerarbeit kurze Pause braucht, und dann war da einfach so klassisch, ja okay, geh in die Küche und lass mir einfach einen Kaffee runter. Bin eigentlich draufgekommen, dass man das überhaupt nicht gut tut. Erstens irgendwie wird man so extrem fahrig.
Aufdreht.
Und dann habe ich das reduziert, und mittlerweile eigentlich der einzige Kaffee, den ich trinke, ist in der Früh. Also wir haben so ein Ritual, wir stehen auf, früher als wir eigentlich wollen würden. Und also mein Freund und ich, und dann mache ich mir einen Kaffee, momentan mit Sojamilch, tue ich einmal ein bisschen variieren, und setze mich mit dem Kaffee auf unsere gelbe Lesecouch und nimm mir ein Buch und lies. Und das machen wir jeden Tag in der Früh für eine Dreiviertelstunde, bevor wir quasi den Tag starten. Und das ist so ein bisschen die handyfreie Genusszone oder die Genussstunde, oder Dreiviertelstunde, wo wir eben wirklich einfach mit dem warmen Getränk und Kaffee da sitzen und ruhig lesen und einfach den Tag so beginnen lassen. Und das ist eigentlich der schönste Kaffee für mich, weil er so entspannt ist und weil es quasi der Start in den Tag ist.
Mhm.
Und ansonsten, also halt, was schon dazukommt, ist halt einfach der Kaffee in Italien. Und der geht dann wirklich mehrmals. Also, sorry, aber Kaffee in Italien ist einfach so unglaublich viel Welten besser als jeder andere Kaffee, den du irgendwie kriegst. Und das ist so ein bisschen der sehr besondere Kaffee.
Also ich finde, beim Kaffee in Italien ist immer das Rundherum das was Besonderes.
Die Gemütlichkeit. Für mich ist Kaffee Gemütlichkeit. Also ich kann einen Kaffee auch nicht so schnell irgendwie runtertrinken. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich zum Meeting gehe, in ein Kaffeehaus oder so, dann bestelle ich mir immer eher Wasser, also Soda Zitrone oder irgendwas, weil ich finde, Kaffee einfach so nur zum Zweck trinken tue ich überhaupt nicht. Für mich ist es Gemütlichkeit. Und ja, natürlich, Italien ist ja meistens, also zumindest eher im Urlaub, und dann gehört es natürlich dazu, dass du auf einem schönen Platz sitzt und dass du die Leute anschaust, wie sie vorbeigehen, und die Tauben beobachtest und die Musik im Hintergrund hörst. Also das ist natürlich dann, das gehört dazu. Der Morgenkaffee mit dem Buch gemeinsam ist wirklich, wirklich was sehr, sehr Feines. Kann ich nur empfehlen.
Also ich finde es ein schönes Ritual.
Ja.
Also was liest ihr da?
Ganz unterschiedlich. Jetzt bin ich gerade fertig geworden gestern mit, also der Titel ist irgendwas mit The Habit, Concept of Habits, und es geht darum, wie Menschen konstruiert sind, also wie Angewohnheiten das Leben bestimmen, ohne dass man das bewusst macht. Das war sehr, also das war jetzt eher so ein bisschen, ist von einem Journalisten geschrieben. Heute habe ich angefangen mit Audacity of Hope von Obama.
Okay,
aber cool. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich lese auch viel Belletristik und eigentlich immer, also der Alex hat einen Verlag, und der ist deshalb hat sehr, sehr viele Bücher und interessiert sich sehr für Bücher und bringt ihm wieder neue mit oder bestellt sie. Und deshalb, ich lese eigentlich meistens das, was er mir irgendwie empfiehlt oder wo ich irgendwie gerade gehört habe, es würde mich interessieren. Ich bin da recht, recht offen bei Büchern und lese alles Mögliche.
Passt du deine Lektüre so ein bisschen an die Jahreszeit an? Also so im Sommer, im Urlaub, so ein bisschen was Leichteres. Ich habe jetzt zum Beispiel nämlich gestern ein Weihnachtsbuch bestellt, das einfach nur Dezember im Titel hatte, und so, passt, Weihnachtsbuch, nehmen wir jetzt.
Nein, eigentlich nicht. Eher, ich passe es eher an mit tagespolitischen, aber halt mit aktuellen Themen vielleicht. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt habe ich ja eben meinen neuen Job gerade begonnen und denke mir, okay, habe eben dieses Habits gelesen, weil das auch sehr politisch ist, weil es eben auch darum geht, zu verstehen, wie Menschen ticken und wie man zum Beispiel als politische Partei neue Habits für Leute kreieren kann, wenn man das möchte, oder halt Themen in Form von Habits, also von Angewohnheiten in die Köpfe der Leute zu bringen. Und deshalb habe ich das gelesen und Audacity of Hope jetzt auch deshalb. Mhm. Aber eben nach so 2-3 solchen Büchern, wahrscheinlich das nächste Buch wird wahrscheinlich irgendein belletristisches, irgendein Roman sein, so zum Entspannen. Also ich finde, mehr Entspannen ist schon Belletristik. Mhm. Das andere ist einfach anstrengender zum Lesen. Und obwohl ich Englisch sprich und da natürlich auch lesen kann, finde ich es auch wahnsinnig mühsam, ehrlich gesagt, Englisch zu lesen oft. Kommt ein bisschen auf den Stil drauf an, aber manche englische Bücher überanstrengen mich, und das ist eigentlich dann eben nicht der Sinn und Zweck dieses morgendlichen Lesens, sondern das soll irgendwie entspannend sein.
Ich habe genau das Gegenteil Problem. Also ich nehme immer vor, wieder mehr zu lesen, weil ich finde, man verlernt das auch in einer schnellen Zeit, dass man Informationen immer versucht, möglichst schnell aufzunehmen und verkürzt. Und
online vor allem.
Ja, online vor allem. Zum Beispiel, ich lese nur Englisch.
Aha, okay. Um das Englisch irgendwie immer wieder aufzufrischen, oder warum?
Ich lese Englisch, weil mir die Sprache, geschrieben, die Sprache besser gefällt aus irgendeinem Grund. Ich tue mir der deutschen Sprache geschrieben sehr schwer.
Okay.
Das Interessante ist, seitdem ich nur mehr Englisch lese, merke ich aber auch, dass mir Deutsch geschrieben schwerer fällt.
Wirklich?
Dass mir total schwer fällt, schön zu schreiben oder einen schönen Beitrag zu formulieren.
Das glaube ich schon, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich habe das bei meinem Foodblog so gehabt, ich habe am Anfang die Rezepte auf Englisch geschrieben und bin dann irgendwann umgestiegen auf Deutsch, weil ich gesehen habe, dass eigentlich mein Hauptpublikum doch aus Österreich und Deutschland ist. Und ich tue mir auch schwer, weil eben oft, oder so jetzt wie vorher mit Habits, mir fallen dann oft die deutschen Worte nicht mehr ein, und das ist eigentlich total blöd, finde ich.
Und das Problem ist aber auch, dass man, wenn du Habits sagst, jeder von uns weiß, was das heißt, aber ich muss wirklich eine Sekunde darüber nachdenken, was das deutsche Wort dafür ist.
Voll.
Ich liebe auch Kochen. Ich tue mir aber mit angloamerikanischen Rezepten leichter, weil ich finde, dass sie manchmal sich mehr trauen.
Okay, das wäre mir nun nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde, dass bei vor allem bei Deutschen oder bei Österreichischen, dass es immer sehr in der eigenen Kultur bleibt. Oder dass man nicht
okay, so also zu meinst, mischen. Okay, du meinst mehr trauen, eben, dass man wirklich dass die Rezepte aus aller Welt irgendwie mischt.
Kombiniert.
Und Fusions macht.
Genau.
Okay,
und das finde ich halt total interessant. Also ich mag das total gern. Manche Leute mögen es auch nicht, weil ich koche sehr gerne mit Obst.
Doch, das ist extrem cool. Gerade speziell für Salate zum Beispiel.
Ja.
Gemischt mit Feta oder irgendwas.
Mal so Wassermelonen.
Genau, Salat. Genau, Wasser würde ich nämlich auch gerade sagen, mit Minze und Zitronensaft, ja, genau. Das ist herrlich.
Von einer alten Bekannten irgendwie mitgenommen, dass man sich das auch trauen muss.
Das stimmt, ja, sicher. Man muss, das ist ja eben das, was die Leute immer sagen, sie können nicht kochen. Und ich glaube, was sie damit meinen, ist, weil jeder kann nach Rezept kochen, prinzipiell. Also jetzt vielleicht nicht alle Rezepte, aber so Basics. Mhm. Und ich glaube, das ist das, worum es geht bei Kochen können, ist eben, dass man sich traut, verschiedene Gewürze, verschiedene Zutaten, die vielleicht ist wie du meinst, das nicht so klassisch zusammengehören, wie keine Ahnung, dass es da ein Semmelknödel zum Schweinsbraten gehört, ist klar, aber man könnte zum Beispiel Apfel, Birnen, Chili, Chutney dazu machen.
Ja,
okay, jetzt verstehe, was du mit trauen meinst. Ja, das kann schon sein, dass da aus dem angloamerikanischen Raum mehr Kreativität vielleicht da kommt.
Ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die eigene Küche nicht ganz so strikt ist. Mhm. Weil bei uns ist das halt schon...
Oder es auch nicht so gibt, die traditionelle Küche, weil einfach...
Will ich bei den Briten jetzt nicht.
Bei den Briten, ja, aber in Amerika nicht, vielleicht. Ja.
Weil man traut dich, einen Schweinsbraten mit Reis zu machen in Österreich. Mhm. Weil du bist gesteinigt. Ja.
Habe ich letztes Wochenende gemacht.
Ich würde es auch so machen, aber das meine ich.
Also asiatischer Schweinsbraten, aber trotzdem.
Okay, es sind asiatische Schweinsbraten.
Ja, also halt in China machen sie dieses Pork Belly, wo der Schweinebauch und das im Endeffekt auch nichts anderes, glaube ich.
Die größte Kunst, finde ich, bei Schweinsbraten ist, dass das oben knusprig
ist. Die Kruste, ja, voll. Aber das, was du gesagt hast mit Lesen, also dass man sich das Lesen wieder anlernen möchte, das war der Anstoß, warum wir gesagt haben, wir lesen in der Früh. Weil wir leider eben auch mittlerweile so sind, dass wir halt von der Arbeit heimkommen und kochen, essen und dann irgendwas auf Netflix schauen oder Doku oder einfach halt quatschen. Eigentlich so selten ein Buch in die Hand nehmen. Und nach unserem Kuba-Urlaub vor 2 Jahren, wo wir in dem Urlaub haben wir halt extrem viel gelesen, wenn wir so viel im Bus gesessen sind, immer haben irgendwie gesagt, boah, wir müssen es jetzt irgendwie in unseren Alltag implementieren. Und eigentlich das Einzige, wo wir uns gedacht haben, es ist so quasi wirklich täglich möglich, ist in der Früh. Weil am Abend hast du dann vielleicht, keine Ahnung, hast halt Veranstaltungen, wo du hingehst oder man trifft sie mit Freunden, das kannst du nicht so regelmäßig machen, weil du nicht jeden Abend um 19 Uhr zu Hause bist. Aber du bist jeden Morgen in der Früh zu Hause. Und wenn du jetzt nicht ein Meeting um 8 Uhr schon hast, geht es ja immer ganz gut aus. Und das war quasi die Maßnahme, um das Lesen wieder ein bisschen mehr in unseren Alltag zu integrieren, und es hat echt funktioniert. Und also du kriegst
eine spannende Idee. Eine
gute ja. Idee. Also echt voll angenehm. Mhm. Ist ein super Start in den Tag. Und es ist wirklich, wir haben echt das Verbot, aufs Handy zu schauen. Also wir schauen vor dieser Dreiviertelstunde lesen nicht aufs Handy, nicht mehr drauf schauen. Weil wenn du drauf schaust, dann hast du schon in der Nacht wieder 2-3 E-Mails bekommen oder auf Instagram hat jemand irgendwas kommentiert und dann bist du schon wieder in dem drinnen. Dann bist du schon, ah shit, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ich habe ganz vergessen, das muss ich halt gleich machen. Und dann bist du im Kopf schon wieder anders. Also ja, wir legen das Handy dann so in unser Vorzimmer und erst nach der Dreiviertelstunde lesen darf man draufschauen. Okay. Wir waren vor einem Monat in Nepal und waren da wandern, so richtig, also auf 5.500 Meter waren wir dann oben und es war extrem cool und die Landschaft ist halt mega, also das, sowas kennst selbst aus Österreich nicht, wo du eben viel Berge hast, weil das halt einfach ja, tatsächlich auf einem anderen Level ist. Und dann bist du da, du schläfst in so Lodges und das sind einfach ganz, wirklich ganz einfache Holz- oder Steinhäuser, wo es minus 17 Grad hat, das ist Horror die Nächte. Und dann gibt es einen Gemeinschaftsraum, wo halt auch die Küche ist und wo man dann was essen kann und wo ein Ofen in der Mitte steht. Ich weiß nicht, Und das Orge ist, es gibt dann nirgendwo Heizung natürlich auf dieser Höhe, aber es gibt überall Internet, also Wi-Fi. Und es war so störend, weil wir sind dann irgendwie am zweiten oder dritten Abend waren wir in einer Lodge und da hat es natürlich auch Internet gegeben. Und wir sind, es war irgendwie 19 Uhr und wir haben uns gerade hingesetzt, haben wir Essen bestellt und dann sitzt du eigentlich mit, was weiß ich, 30 Menschen aus aller Welt zusammen. Weil das sind halt Tracker, die kommen von überall her und verschiedene Altersgruppen. Und es ist einfach, es war mucksmäuschenstill und wir haben uns umgeschaut und es hat, war wirklich das kein Scherz. Jeder einzelne dieser Gäste war in dem Moment am Handy. Und wir haben gesagt, das war eigentlich voll schockierend, weil erstens, wir haben richtig gemerkt, wir müssen richtig leise reden, weil es wäre jetzt komisch gewesen, wenn wir in normale Lautstärke gesprochen hätten. Plus, das sollte eigentlich der Ort sein, wo du eben diese ganzen Tracker aus aller Welt kennenlernst. Da soll es eigentlich laut sein und jeder sollte irgendwie gemeinsam ein Bier trinken oder einen Tee und quatschen und sie kennenlernen. Voll. Und das geht so verloren. Mhm. Und wir haben uns halt, wir haben tatsächlich, also immer wenn wir irgendwie auf Urlaub oder auf Reisen fahren, dann verwenden wir das Handy wirklich nur für keine Ahnung, Fotos und haben halt irgendwie ausgemacht, okay, so einmal in der Woche melden wir uns halt bei unseren Familien, damit die wissen, dass es uns gut geht. Oder vielleicht am Berg irgendwie alle 2-3 Tage, weil halt da vielleicht die Mama ein bisschen mehr Sorgen macht. Aber ganz ehrlich, das habe ich echt voll schockierend gefunden. Und das finde ich, da geht wirklich ganz viel verloren und ich hoffe, dass sie das irgendwie, die Chance ist wahrscheinlich nicht groß, aber ich würde mir wünschen, dass sie das ändert, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder mal in so aufwachsen, dass die Leute ständig am Handy sind und dass eben so viel Konversation und so viel Geschichten gehen dadurch verloren. Mhm. Weil am Weg beim Tracken lernst du dann eben doch immer wen kennen.
Voll.
Und das ist wirklich so coole Bekanntschaft, mit dem wir jetzt noch Kontakt haben.
Super.
Und das geht aber halt verloren, wenn du am Abend, wenn jeder blöd in sein Handy reinschaut und nicht miteinander redet und dann eine halbe Stunde später ins Bett geht. Also echt traurig.
Ich glaube, es ist schon jedem bewusst, dass es so ist. Es ist schon mal ein Schritt in die Richtung. Ich glaube auch, dass wir vielleicht wieder lernen müssen, so uns zu unterhalten. Ich glaube, man verlernt das auch sehr schnell, dass man halt einfach so plaudert und es ein bisschen oberflächlich sogar vielleicht mal einfach hört, was so andere Geschichten sind. Aber ich glaube, wenn man das bewusst ist, dann macht man das wieder richtig.
Es ist in dem Buch, in diesem Habits-Buch eben auch um das gegangen und ich glaube, und deshalb finde ich das auch so schlüssig, dass es einfach ein Habit worden ist. Also wenn dir langweilig ist oder wenn du einfach eine freie Minute hast, zum Beispiel in der Früh, wenn ich in die Straßenbahn steige, nehme ich mein Handy. Und anstatt, dass ich einfach eben mir die 10 Minuten Straßenbahnfahrt nehme und aus dem Fenster schaue und die anderen Leute beobachte und vielleicht irgendwen anlächle oder vielleicht sogar ins Gespräch komme, stattdessen nehme ich mein Handy und schaue drauf. Und das merke ich, sobald irgendwie, oder wenn ich warten muss auf den Bus oder während dem Kochen, wenn ich warten muss, dass das Wasser kocht für die Nudeln, nehme ich mein Handy. Und das ist diese Angewohnheit, sobald du Langeweile oder sobald du, das ist ja das Traurige, dass wir Ruhezeiten vielleicht als Langeweile schon für uns definieren, dass du halt, sobald du einfach gerade nichts zu tun hast, das Gefühl hast, was tue ich jetzt? Ich nehme mein Handy. Und das ist eben auch Angewohnheit. Und das müsste man sich, glaube ich, richtig abtrainieren. Du müsstest, anstatt zum Handy zu greifen, müsstest du dir bewusst eine andere Handlung oder einen anderen Handgriff antrainieren, damit du aus diesem Habit eben wieder rauskommst. Ja. Und das finde ich, also ich glaube, das sicher, es ist uns allen bewusst, dass es blöd ist, aber niemand macht sich die Mühe, sich das wieder abzutrainieren.
Aber man könnte was verpassen.
Genau, ja, oder ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Verpassen. Mir ist auch bewusst, dass ich nicht wirklich was verpasse. Eigentlich, also ich meine, das sind Dinge, also ob ich jetzt 10 Minuten später weiß, dass irgendwer zurücktreten ist oder 10 Minuten vorher, ist wurscht, prinzipiell. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema und sicher für die Zukunft ganz, ganz wichtig.
Aber ich bin ja ein bisschen auf der einen Seite denke ich mal, wir haben gestern ein bisschen mit ein paar Leuten darüber gesprochen, wir generieren jetzt sehr viel mehr Erinnerungen. Also wenn ich mir jetzt mein Handy durchschaue, meine Fotos anschaue, also ich habe schon von vielen Momenten eine Erinnerung, die ich von vor 10 Jahren nicht habe. Mhm. Was mir auch leid tut, dass ich das nicht mehr so, weil man vergisst Dinge. Also oder auch Menschen. Also wir haben letzte Woche mit jemandem geplaudert über eine Seminarserie, wo wir gemeinsam waren. Also ich konnte nicht mehr alle Namen aufzählen und ich weiß nicht. Und das ist halt schon noch was Positives.
Das stimmt.
Dass wir da von diesem Jahr zusammenwachsen.
Das stimmt, dass du, ich war in Amerika nach der Schule, ja, und ich habe auch, das stimmt, wenn ich nicht Facebook hätte, das ich schon nach wie vor nutze, dann hätte ich sicher mit vielen von denen, die ich damals in Amerika kennengelernt habe, keinen Kontakt mehr. Weil oft werde ich eben daran erinnert, weil ich halt sehe, was die gerade posten oder dass sie online sind oder sowas. Aber weil du gesagt hast, mit Erinnerungen, ich finde, einerseits ja, das stimmt, dass man mehr Erinnerungen kreiert, indem man mehr Fotos macht. Auf der anderen Seite, zum Beispiel am Berg, ist mir dann auch, also in Nepal ist mir aufgefallen, ich bin ständig am Handy. Ich mache ständig irgendwelche Fotos und ich genieße diesen Moment durch das Handy, durch den Handybildschirm. Oder zum Beispiel bei Konzerten, da ist mir auch aufgefallen. Ich bin da nicht so, aber da sind vor mir 2, 3 jüngere Mädels gestanden, das ist Anfang 20, und die haben wirklich ständig Videos gemacht vom Konzert, das dann gleich auf Instagram und gepostet. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, chill, also tanzt's. Und keine Ahnung, und trinkt einen weißen Spritzer und genießt es. Und dann habt ihr viel, viel mehr von der Erinnerung, weil die Wahrheit ist ja, dass du dir diese ganzen tausenden Videos, die du machst, also zumindest bei mir, ich schaue mir die ehrlich gesagt nicht mehr an. Ich schicke sie dann vielleicht irgendwie einer Freundin, die halt diesen Musiker
auch gerne macht. 24 Stunden in Insta-Story.
Oder das, ja. Aber ehrlich ist die Frage, das stimmt, du hast vielleicht quantitativ weniger Erinnerungen, aber du hast vielleicht auch qualitativ weniger schöne Erinnerungen, weil du sie nicht so intensiv wahrnimmst. Aber das ist sicher, das kann man sicher nicht verallgemeinern. Ich glaube, da gibt es beide Fälle. Aber ich glaube auch, also ich nehme mir auch bewusst im Urlaub dann das Handy weg und denke mir so, ich genieße es jetzt einfach. Also weil wir waren zum Beispiel, das habe ich ganz arg gefunden, wir waren in einem buddhistischen Kloster und haben so ganz jungen Mönchen bei seiner Zeremonie zuschauen dürfen. Und es war strikt verboten, ein Foto davon zu machen oder ein Video davon zu machen. Und ich habe mir so schwer dann und ich hätte so unglaublich gern heimlich ein Foto gemacht und war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, ob ich das nicht irgendwie so, so irgendwie durch einen Schal durch ein heimlich ein Foto mache. Und dachte, Wahnsinn, warum schaue ich mir das jetzt nicht einfach an und höre mir den Gesang an und genieße das, sondern warum habe ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ich möchte unbedingt ein Foto davon machen, weil es ist nicht notwendig.
Ja.
Es ist wirklich nicht notwendig.
Also ich glaube halt, das ist auch deswegen, weil wir glauben, wenn wir es auf einem Foto festhalten, dann ist es auch eine echte Erinnerung.
Eben, schöner wäre eigentlich, wenn man ohne ein Foto sehr an was zurückgeändert.
Voll.
Und dann wirklich schöne Momente, wo man an die oft gern denkt, das sind alles Dinge, von denen ich kein Foto habe zum Beispiel.
Ich war jetzt vorher gerade am Christkindlmarkt und mir ist das so auf die Nerven gegangen. Ich meine, es sind 1 Million Leute dort und es schiebt sich jeder nur entlang, aber es ist trotzdem irgendwie nett. Also ich bin auch so ein Weihnachtsfetischist, ich finde das alles trotzdem super, aber du musst halt alle 10 Sekunden stehen bleiben, weil da 5 Leute vor dir bleibt gerade jemand stehen und macht ein Foto von einem Christbaum. Und
ja, genau.
Den siehst du überall. Ja, also nicht gerade den, aber wenn du den googelst, siehst du den auch. Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
Also ganz, ganz stark geprägt, witzig, es ist keine wahnsinnig interessante Geschichte, aber ist meine Uroma, die hat in Wien gelebt, ist sie gestorben. Irgendwie, also die war schon 85 damals und hat so ein kleines Reihenhäuschen gehabt mit einem Garten, mit einem riesigen Marillenbaum und die ist einfach mit 35 noch auf den Marillenbaum raufkraxelt, also mit einer Leiter. Ah, 85, Entschuldigung. 85 hat die Leiter zum Marillenbaum gestellt und hat da keine Ahnung wie viel Kilo, Marillen runtergeschüttelt und aus dem dann Marmelade kocht und Knödeln gemacht. Und die war so eine lebenshohe Person, obwohl sie halt beide Weltkriege mitbekommen hat. Also ihr erster Mann gestorben ist, ihr zweiter Mann gestorben ist, die ganz, ganz, ganz schlimme Dinge erlebt haben in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vergewaltigt worden ist von den Russen, mit einer Stricknadel abtrieben hat, wahnsinnig krank geworden ist danach. Also richtig, aber halt so ein Schicksal, wie es wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute in dieser Zeit gehabt haben. Und die war trotzdem so positiv und so ein strahlender Mensch. Und ich habe das natürlich damals noch nicht so gecheckt, weil ich noch sehr jung war. Und als sie aber gestorben ist mit 11, hat mir das, und das bestätigen auch meine Eltern, so überproportional mitgenommen.
Okay.
Und die ist, ich glaube nicht an Gott und ich bin kein Freund der Kirche, der katholischen und generell nicht eine Riesenfreundin von Religionen, aber irgendwie habe ich mit meiner Uroma, wenn es mir schlecht geht, dann, ich bete nicht, aber dann spreche ich mit der quasi im Kopf. Das ist dieser Mensch, ich kann das schwer beschreiben, aber der Tod von ihr hat mich so unglaublich mitgenommen und irgendwie ist die so ein bisschen mein Guardian und die hat mich geprägt, weil ich es so toll gefunden habe, wie man in so einem Alter, obwohl man alles das erlebt hat, noch so lebendig sein kann und so positiv sein kann. Und meine Oma, also die Tochter von meiner Oma, die, meine Oma, die lebt Gott sei Dank noch, und die ist gleich. Also die hat es auch nicht leicht gehabt, die war da, hat auch im Zweiten Weltkrieg schon gelebt, hat auch diese Vergewaltigung mitbekommen, war da damals gerade noch jung genug, die war erst 9, um nicht selbst dran zu kommen. Also ihr 12-jährige Cousine ist dann schon vergewaltigt worden. Also die hat wirklich, wirklich auch ganz schlimme Sachen miterlebt, hat dann einen Mann geheiratet, den sie eigentlich nicht heiraten wollte, aber sie war jetzt schwanger und hat kein tolles Leben gehabt. Und ist auch ist jetzt in Pension natürlich schon seit langer Zeit und ist auch ein bisschen durch soziale Netz gefallen. Ich kann mir jetzt nicht genau erinnern, wie das war, aber sie bekommt auf jeden Fall nur die Mindestpension und hat es halt einfach wirklich schwer, da durchzukommen und ist halt natürlich gesundheitlich mittlerweile ein bisschen angeschlagen. Und ich finde es so schön, weil die trotzdem so positiv ist. Die hat erstens, sie ist total offen gegenüber modernen Innovationen. Also sie hat Smartphones, sie hat einen Laptop, sie hat ein Tablet, sie bucht ihre Urlaube über Airbnb und ihre Flüge online und sie fährt Auto und ist extrem offen, nämlich auch politisch und gesellschaftspolitisch. Die hat zum Beispiel, und das finde ich eben sehr, sehr schön, obwohl sie so verlassen fühlt eigentlich von der Politik und so durchs soziale Netz gefallen ist, würde niemals im Leben einfallen, jetzt in der ganzen Flüchtlingsdebatte oder Migrationsdebatte irgendwie zu urteilen über diese Menschen und irgendwie einen Neid aufkommen zu lassen. Und das finde ich so toll, weil ich kann ja, so schlimm ich es finde, aber ich kann ja bei vielen Leuten nachvollziehen, wenn sie es wirklich selbst schwer haben und einfach aus einem kein soziales Netzwerk haben und irgendwie wirklich schauen müssen, dass sie selbst ums Überleben kämpfen. Vielleicht auch, weil es eben wirklich unfair ist, dass sie aus einem unfairen Grund jetzt in so einer Situation sind, weil sie vielleicht wirklich alleingelassen worden sind von der Politik. Dann kann ich irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich es ganz, 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 ganz schlimm und verkürzt finde, dass sie sagen, wie kommen die dazu, dass sie daherkommen, nie irgendwas für diesen Staat geleistet haben und jetzt, und dann gibt es ja die absurden Zahlen, die FPÖ immer rausspielt, dass die jetzt, dass sie 2.000 Euro im Monat kriegen und ich kriege nur meine 700, 800 oder keine Ahnung was. Und ich kann das ja irgendwie nachvollziehen, total, dass man diesen Neid hat. Und ich finde es so schäm bei meiner Oma, dass sie da so drüber steht und niemals, niemals, und sie sagt im Gegenteil, sie macht mir jetzt selbst oft darauf aufmerksam und sagt, Anna, das ist jetzt nicht übertrieben, aber sehr viel, was jetzt passiert, erinnert mich an die frühen 30er Jahre. Und ich finde das einfach extrem schön, dass sie da irgendwie drüber steht und das nämlich, als es erkennt, was es wirklich ist und dass sie so wahnsinnig offen ist. Mhm. Auch gegenüber zum Beispiel Homosexualität oder Feminismus und so weiter. Und deshalb sind eigentlich quasi meine Oma, die eben leider, da wünsche ich mir halt oft, dass ich ein bisschen älter gewesen wäre, bevor sie quasi gestorben ist, weil ich halt sehr viele Gespräche mit ihr nicht führen konnte und ich würde sie so gern so viel fragen, weil sie wirklich so ein interessantes Leben gehabt hat. Aber ein bisschen was kriege ich natürlich über meine Oma mit und ich finde eben meine Oma, eben ihre Tochter hat da offensichtlich sehr viel übernommen und ist auch so eine wahnsinnig starke Frau und das ist nämlich was für mich die starke Frau eigentlich ausmacht, weil es gibt ja sehr viele Bilder von starken Frauen und ich finde ja immer, dass jeder sein eigenes Bild davon haben sollte und das auch individuell sein sollte und ich finde, meine Oma ist enorm starke Frau, weil wenn man so positiv ist nach so einem Leben, dann ist das irgendwas Schönes. Also wenn ich von der was vererbt bekommen habe, dann bin ich sehr happy.
Würdest du von dir selber sagen, dass du auch ein positiver Mensch bist?
Ich bin allgemein schon positiv, also ich bin ein bisschen eine Drama-Queen. Und genau, also ich bin sehr, sehr emotional und das kann natürlich, glaube ich, auch wahnsinnig mühsam sein. Also ich glaube, der Alexander wird da jetzt schmunzeln. Aber prinzipiell bin ich positiv, weil ich, und das ist natürlich auch ein Glück, das ich habe und das ist wahnsinnig privilegiert, bin sicher, aber bis jetzt hat in meinem Leben irgendwie, auch wenn irgendwie blöde Zeiten waren, es hat immer wieder irgendwie hingehauen. Und auf das darf man sich natürlich nicht verlassen und das ist ja auch was, wo man selbst dran mitarbeiten muss, aber ich glaube, ich bin da so ganz leicht spirituell angehaucht, ich glaube immer, dass es einen Grund hat, warum Dinge passieren. Und also auch wenn negative Dinge passieren, dann denke ich mir immer, ja, wird schon einen Grund haben, weil dann denkst du und beginnst irgendwelche Dinge in deinem Leben verändern und das führt dann vielleicht zum Besseren. Also das ist ein bisschen was, aber wo ich mir auch reinrette. Also das ist jetzt nicht nur als Überzeugung, sondern das ist auch so ein bisschen
so ein Sicherheitsnetz.
Genau, so ein Sicherheitsnetz. Wie andere Leute halt die Religion haben, dass sie sagen, der Gott oder die Götter werden schon richten. So denke ich mir so ein bisschen ein Schicksal. Und das macht mich prinzipiell sehr positiv und ich rede wahnsinnig gern und unternehme gern Dinge und bin sehr ungern eigentlich alleine und bin immer gern unter Leuten und insofern ja, bin ich eigentlich immer eher also positiv und eher happy. Zumindest im Allgemeinen.
Ich merke auch, wenn du erzählst von deinem Urlaub oder was, oder das reflektierst oder was ihr da mitgenommen habt oder was gut war, was schlecht war, was schön war.
Ja.
Das gehört ja auch zum Leben genießen dazu.
Und vor allem,
das mitnimmt.
Weil ich gerade gestern drüber gesprochen habe, ich finde, in welchem Zusammenhang habe ich das gestern gehört? Ich glaube, ja, wir haben gestern eine Dokumentation über Sigmund Freud angeschaut und es ging darum, dass man die Fähigkeit haben sollte als Mensch, sich ein schönes Leben zu machen, indem man schöne Dinge erkennt im Leben. Und schöne Dinge kannst du erkennen, selbst wenn du wenn du prinzipiell gerade eine schlechte Zeit hast, weil du vielleicht, keine Ahnung, arbeitslos bist oder gerade Trennung hinter dir hast und vielleicht auch noch krank bist, aber prinzipiell die Fähigkeit, immer wieder schöne Dinge zu sehen im Leben, ist eigentlich das, wonach der Mensch streben sollte. Und das, finde ich, habe ich von meiner Familie auch so mitgegeben bekommen, das habe ich einfach extrem und das liebe ich, weil ich freue mich dann in der Früh, ich freue mich jeden Tag auf dieses Ritual. Dann freue ich mich, dass ich zu Fuß ins Büro gehe und freue mich, dass ich dann, keine Ahnung, meine 5000 Schritte gemacht habe. Und freue mich, dass ich zum Mittagessen die Jause aufmache, die ich mir selber kocht. Und dann freue ich mich, dass ich, keine Ahnung, die Fanny im Büro treffe und denke mir, boah, und jetzt habe ich das nette E-Mail bekommen und eigentlich ist es was total Schönes, dass mir jetzt jemand so ein nettes E-Mail schreibt. Und dann freue ich mich schon wieder aufs Heimkommen, weil ich schon wieder genau weiß, was ich koche und weil ich schon weiß, dass wir, keine Ahnung, wir haben jetzt sogar einen Adventkranz, dass wir halt die Kerze anzünden und irgendwie einen Punsch dazu trinken. Oder wenn mir jemand anlächelt auf der Straße, was ja leider eigentlich auch arg so selten ist, dass man sie einfach, also dass man sie nämlich einfach nur so anlächelt, ohne blöden Hintergedanken. Aber dass man einfach durch die Straßen geht und irgendwen und nämlich den Blickkontakt, weil ich finde, man geht ja den Blicken eher aus dem Weg auf der Straße. Jeder ist so ein bisschen für sich an der Straßenbahn. Es ist eigentlich eher komisch, wenn dann jemand anschaut. Und eigentlich, und hin und wieder gibt es aber dann doch, dass du auf der Straße, dass sie die Blicke treffen und dass du einfach angelächelt wirst und zurücklächelst. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Wenn man das dann zulässt oder mitmacht und das erkennt, dann ist es was voll schön ist und was, glaube ich, vielleicht, oder kann mir vorstellen, vielleicht viele Leute nicht so sehen oder nicht so mitmachen wollen vielleicht da, weil das vielleicht auch was Unangenehmes ist mittlerweile in unserer Gesellschaft. Und ich finde, wenn man aber auf die Dinge Acht gibt und die Dinge dann auch so ein bisschen zelebriert, indem man sich einfach jetzt dann nochmal 30 Sekunden drüber freut innerlich, ist es was auch blöde Tage irgendwie besser machen kann.
Das stimmt.
Also Kleinigkeiten erkennen.
Input.
Und so ein bisschen halt die Dinge schätzen lernen. Ich habe das von meinen Eltern gehört, weil meine Eltern sind beide, also wir haben ein super Leben gehabt, wir haben eine Wohnung in Händerf am Wallersee und uns hat es an nichts gefehlt. Ja. Also wir waren schon natürlich trotzdem noch privilegiert, aber meine Eltern haben trotzdem schon wirklich arbeiten müssen für das. Und mein Papa hat sicher bis wir 18 oder 25 waren, nachdem wir mit dem Studieren fertig waren, eigentlich nur für uns gearbeitet und gelebt und nicht aber für uns gearbeitet. Und wir haben uns aber trotzdem halt nicht alles leisten können. Also die anderen Kinder sind halt öfter auf Urlaub gefahren oder haben halt, was weiß ich, eher so Mode, teureres Gewand bekommen oder Handys oder keine Ahnung was lautes oder reiten gehen. Und ich würde immer unbedingt Klavierspiel und das haben sie meine Eltern damals nicht leisten können. Und irgendwie meine Eltern haben es aber immer geschafft, das Schönste aus allen zu machen. Unsere Urlaube, wir haben trotzdem jedes Jahr irgendwie einen Urlaub gemacht, haben uns halt in ein Apartment eingemietet in Italien, haben dort, der Papa hat immer so einen kleinen Einweggriller mitgenommen, haben am Markt Fische gekauft und Fleisch und haben gegrillt am Abend und haben immer geschafft, aus weniger, also wie gesagt, wir waren trotzdem privilegiert, aber halt aus weniger als andere haben, immer eigentlich die coolsten Erinnerungen und die schönsten Abende und Tage zu machen. Und das ist was, und wenn du das nämlich, erstens, wenn du das kannst, da braucht es ja Kreativität dazu und eben auch positives Denken und Freude und Offenheit und Fröhlichkeit. Wenn du das hast, dann kannst du dir so viel schaffen und dann bist du nämlich auch so wahnsinnig dankbar für das alles. Weil wenn du alles, oder zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich bin in Salzburg halt aufgewachsen und da gibt es ja halt dann schon Leute, die ein bisschen aus einer noch höheren, reicheren Schicht kommen, die haben halt dann alle ein Auto gekriegt mit 18, 19 und natürlich hätte ich gerne ein Auto gehabt. Aber eigentlich finde ich es viel cooler, ich habe mir zwei mit dem Alex haben wir uns, ich glaube, das war mittlerweile im Third-Hand-Auto gekauft, ein Toyota Yaris um 2000 Euro, zwei Türen halt um 10 Jahre alt. Aber es ist so viel cooler, dass ich mir halt erst mit 26 gemeinsam mit meinem Freund ein Auto gekauft habe. Und das fahren wir jetzt natürlich auch noch immer. Und dass halt dann gibt es nämlich auch noch einen Weg nach oben. Weil das nächste Auto wird dann ein bisschen ein größeres. Und dann vielleicht irgendwann in 25 Jahren, wenn wir wohin, dann kaufen wir uns vielleicht mal Tesla oder keine Ahnung was. Aber dann hast du noch den Weg nach oben. Und das gibt es halt in allen Bereichen. Und das finde ich so viel schöner, als wenn du einfach gleich alles hast. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann schätzt du die Dinge nicht so sehr. Und ich glaube, dass man dann auch tatsächlich nicht so erfreut an den Dingen. Und ich glaube, das ist was sehr Bereicherndes.
Also ich muss sagen, jeden Sonntagabend, wenn ich drücke auf jetzt Veröffentlichen von einem Podcast, ich bin jedes Mal stolz.
Ja, klar.
Und ich bin jedes Mal stolz auf, dass wir das gemeinsam machen und dass wir das von Anfang an für uns selbst erarbeitet haben. Und wir machen Fehler und wir machen Dinge, die wir vielleicht einfacher machen können oder kürzer oder so. Aber jedes Mal ist es wieder so, dass man denkt, das haben wir geschaffen.
Voll. Und ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dann bringst du das, also wenn ihr beide das Gefühl habt und das schätzt und euch so freut drüber, dass das sich sicher überträgt auf die nächsten Mal Podcasts, auf eure Ideen, auf die Weiterentwicklung von diesem Podcast und auch auf die Gäste, nennt man das?
Ja.
Ich bin Gast heute. Ja. Überträgt sie sicher. Und das ist, glaube ich, das, was positiv sein bedeutet.
Und mir gefällt es auch so, also ich finde es auch wahnsinnig spannend, dir zuzuhören, weil ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen.
Ja, aber gar nicht aber, so gut eigentlich.
Ja. Aber so was dahinter steht und was man sich halt denkt, und das finde ich so spannend, Leuten, Leute kennenzulernen, nämlich auch die du schon öfter siehst oder so, weißt du, das ist, aber so einen Hintergrund kennenzulernen, das finde ich total interessant.
Voll.
Du hast ja selber auch einen Blog. Wie hat der angefangen?
Also meine Eltern, vor allem meine Mama, aber auch mein Papa mittlerweile, sind, also meine Mama kocht, glaube ich, echt auf Haubenniveau. Die ist einfach so intuit. Die macht, also die, ja, die kocht unglaublich tolles Essen und sie backt ihr Brot und sie ist überall reingefreakt in jede, also sie kennt sie unglaublich gut aus und liebt und zelebriert das und jeder ist immer so begeistert, wenn er bei uns zu, oder bei meiner Mama zum Essen ist und das habe ich halt immer mitbekommen und habe halt auch schon für ihr immer geholfen beim Kochen und habe dann eigentlich, ich bin dann zum Studieren nach Wien gegangen mit 19 und habe halt dann in WGs gewohnt und da habe ich schon auch gekocht, was ja auch schon, also viele auch nicht gekocht haben, aber ich habe immerhin gekocht, aber halt das nicht so tolle Sachen und ich war dann auch immer ein bisschen geizig, weil ich halt auch wenig Geld gehabt und mir ist dann immer aufgefallen, wenn ich mir jetzt ein gutes Olivenöl kaufe und so ein besonderes Salz und keine Ahnung, ein tolles Brot und ich komme halt dann irgendwie von der Uni heim und mein Mitbewohner bratzt sich seinen gebackenen Emmentaler in meinem guten Olivenöl raus und verwendet dafür halt die halbe Flasche und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und deshalb, als ich dann in eine eigene Wohnung gezogen bin und auch zum Arbeiten begonnen habe und quasi auch ein bisschen das Geld gehabt habe, um mir bessere Sachen zu leisten, habe ich irgendwie angefangen halt mehr zu kochen und bin drauf gekommen, dass mir das einfach riesen Spaß macht. Und dann ist Instagram aufgekommen und dann habe ich gesehen, dass da viele Leute Fotos posten vom Essen und dann habe ich da angefangen, ich glaube, also das war 2014, habe ich angefangen im Sommer so ein bisschen zu posten und habe die Fotos nur so mit urviel Filter und Kontrast extrem, Belichtung, also urgestört eigentlich. Habe mich da ein bisschen in die Instagram-Welt einführen lassen über mein Essen und habe halt ein bisschen gepostet und habe dann eigentlich tatsächlich über den Alex, meinen jetzigen Freund, den habe ich kennengelernt damals, dann irgendwie halb sehr später und er ist Informatiker und kann halt deshalb auch Homepages machen und ich habe nämlich irgendwann mal versucht, einen Blog zu machen und das habe ich halt einfach nicht geschafft. Das war halt irgendwie viel zu schwierig mit WordPress und es hat einfach nicht funktioniert.
Nicht so einfach, genau. Wie man sich das vorstellt.
Genau. Und eigentlich bevor wir zusammengekommen sind, hat der Alex dann gesagt, cool, wie du kochst und das auf Instagram ist ja auch nett, aber mach doch einen Blog, ich mache dir die Homepage. Und über das sind wir eigentlich zusammengekommen dann. Oh, okay. Und dann habe ich das weitergemacht und habe halt irgendwie dann eben die Homepage benutzt auch um das und habe es am Anfang auf Englisch gemacht, bin dann irgendwann umgestiegen auf Deutsch und ja, seither mache ich es. Und leider, also falls irgendwer, der das jetzt hört, dann auf meinen Blog schaut, ich habe jetzt seit einem Dreivierteljahr echt wenig gepostet, weil ich halt beruflich irgendwie so abgelenkt war, aber ich bin jetzt schon, also ich habe schon wieder ein paar neue Rezepte in der Pipeline und muss nur die Fotos dazu bearbeiten. Aber es macht sehr viel Spaß, weil es ist wirklich meine Leidenschaft. Ich könnte mir aber eben nicht vorstellen, die Leidenschaft quasi zum Beruf zu machen.
Okay.
Also das habe ich mir nämlich auch überlegt, irgendwie vor kurzem, als ich überlegt habe, einen anderen Job zu machen. Ich habe überlegt, was könnte ich eigentlich mit meiner Leidenschaft eben kochen machen? Und klassischerweise natürlich in der Gastronomie arbeiten, das ist aber für mich einfach keine Option. Also ich habe viel in der Gastronomie gekellnert und so früher immer nebenbei. Aber erstens sind die Arbeitszeiten halt für mich ein Horror und also auch jetzt, wo ich noch keine Kinder habe, aber ich möchte einfach am Abend zu Hause sein oder was machen können. Ich möchte nicht jeden Tag bis um 12 oder was in der Küche stehen, in einem Restaurant und am Wochenende und an den Feiertagen. Ich will einfach mal Freizeit haben und insofern ist das eigentlich damit ausgeschlossen. Plus, ich habe halt auch mitbekommen in den Küchen, es ist schon arg, wie es da abgeht und als sehr emotionaler Mensch.
Ein Auerton, oder?
Ist es schon sehr rau und sehr hart.
Küchen schwierige Orte für Frauen?
Für Frauen, ja. Also wahrscheinlich speziell deshalb, weil die meisten Frauen in Küchen wahrscheinlich eher dann Hilfsköchinnen sind, weil halt idiotischerweise, ich meine, ich finde das ja immer Wahnsinn, aber halt die meisten Starköche und richtig guten Köche leider einfach wirklich Köche sind, obwohl es natürlich sehr viele Köchinnen gäbe, aber die halt einfach in der Position sind dann doch eher Männer. Und das ist eben das Problem, also der Küchenchef, sicher auch die Küchenchefinnen, die es ja auch gibt, das ist schon, also ich verstehe das ja, die haben wenig Angestellte, weil die Gastronomie ja wahnsinnig unrentabel ist. Also es ist extrem schwierig, da wirklich Geld zu machen und trotzdem ein gutes Gericht mit einer guten Qualität hinzustellen, kannst du aber seit Unmengen verlangen, weil die Leute seien es einfach nicht. Das heißt, die Marge ist schon so gering. Das heißt, du hast wenig Leute angestellt und bist natürlich im enormen Stress und dann muss natürlich alles schnell gehen. Die Küche, in der ich war, da geht es wirklich laut zu und es herrscht echt ein rauer Ton Und ich glaube, dass halt da eben, weil du fast wegen Frauen gesagt hast, also ich glaube, es ist dort leider halt auch der klassische Fall, dass dann der Mann der Chefkoch ist und die Hilfs- oder Zuköchinnen halt eben Frauen sind, kann man schon vorstellen, dass das, aber ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt genderspezifische Sache, ich glaube auch, dass es den Hilfsköchen da nicht gut geht. Also ich glaube, das ist in dem Fall, also könnte jetzt, habe ich zu wenig Erfahrung, um das irgendwie das genderspezifisch beantworten zu können. Aber es ist auf jeden Fall kein angenehmer Arbeitsort. Insofern habe ich das für mich gleich mal ausgeschlossen und habe dann auch noch überlegt, was ich sonst machen könnte in irgendeiner Agentur und dann mit Foodbloggerinnen zusammenarbeiten und so. Und damit eigentlich gedacht, na, weil das ist dann ja auch wieder, bin ich auch wieder weg. Dann bin ich zwar im Thema irgendwie drinnen, aber bin jetzt selbst am Herd quasi oder halt, am Kochen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache diese Leidenschaft einfach parallel zu meinem Job und es funktioniert ja auch, weil ich koche ja sowieso und dann muss ich halt einfach nur das Glück haben, dass es noch hell ist und dann mache ich ein Foto davon und schreibe halt irgendwann in die Zeit ab das Rezept und mehr ist es eigentlich nicht.
Nun mal die nächste Frage für dich und das ist eine neue Frage. Weil es ja die Weihnachtsfolge ist, haben wir die Frage, was gehört für dich zu Weihnachten dazu und was geht gar nicht?
Okay, also wir haben wirklich sehr, sehr unübliche, untraditionelle Weihnachten mit meiner Familie. Wir sind halt alle nicht gläubig. Und haben deshalb halt, wissens klassischerweise, wäre halt kein Kirchengang dabei. Also unsere Tradition ist, dass wir Skifahren gehen am 24., weil Familie ist halt für die Skifahrerfamilie. Und am 24. sind wenige Leute Skifahren, was natürlich herrlich ist, weil du dann einfach die Piste für dich hast. Und wir haben da so zwei andere Familien, auch mit ihren Kindern, also sind eben Freunde von meinen Eltern. Und mit das machen wir schon seit Ewigkeiten, also seit ich Kind bin, gehen wir mit denen gemeinsam Skifahren. Und nur am Vormittag bis um 1, dann sitzen wir irgendwo noch kurz vor einer Hütte, hoffentlich in der Sonne und genießen das noch kurz. Und dann fahren wir zu einer dieser anderen Familien nach Hause und da gibt es immer einen gebeizten Lachs mit Brötchen und halt schon mal Wein und so. Und das ist irgendwie immer voll nett, weil das sind jetzt zwei Leute, mit denen ich sonst unter dem Jahr überhaupt nichts zu tun habe, aber wir sind trotzdem halt eben, also die kenne ich seit über 20 Jahren und irgendwie ist es dann immer nett, die sehen wir einmal im Jahr und dann hat jeder immer zu erzählen und dass die mittlerweile die Elisabeth, die da einmal vorbei ist, ist ja älter, die ist jetzt verlobt und die heiratet das kommendes Jahr. Es gibt halt dann immer so urnette Geschichten, die man sich dann halt vom letzten Jahr erzählt. Und dann fahren wir nach Hause, dann ist es wahrscheinlich 4 oder so, dann macht sie jeder mal fertig, geduschen, wir machen uns dann schon ein bisschen schön im Sinn von Haare waschen, duschen und irgendwie halt was Nettes anziehen, okay. Halt, was Gemütliches, aber trotzdem Nettes. Und wir sind meistens nur zu viert, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Und jedes zweite Jahr ist dann die Oma noch dabei. Mhm. Dann, und das ist eben, finde ich, das Schöne, also mein Papa macht tatsächlich jetzt noch, wobei natürlich wir dann doch schon länger nicht mehr ans Christkind glauben, ist es aber nur immer so, und es kommt eben von früher, dass halt meine Eltern, weil meine Schwester und ich halt eben in Wien wohnen und meistens am Vorabend, am 23. noch nicht da sind, schmücken meine Eltern den Christbaum und hängen dann so ein Tuch so vor die Tür zum Wohnzimmer und dann sitzen wir halt alle in meinem Zimmer und machen so einen weirden Smalltalk und jeder wartet eh nur drauf, dass der Papa aufsteht und plötzlich läutet halt die Glocke und er, hat es geläutet? Und mittlerweile, wo wir natürlich nicht mehr ans Christkind glauben, macht er das aber trotzdem. Letztes Jahr, das glaube ich, wieder, hat er die Glocke am Handy aufgenommen und hat das dann quasi als Klingelton verwendet. Das war aber richtig cool, weil er dann bei uns im Zimmer gesessen ist, wir sind alle im Zimmer gesessen und plötzlich läutet es, ohne dass wir also den Raum verlassen. Ursmart hat das ist smart überlegt. Dann gehen wir zum Baum. Dann, meine Mama bildet sie nach wie vor ein, ich weiß eigentlich nicht warum, aber dass wir 2-3 Lieder singen, was halt immer, mein Papa kann überhaupt nicht singen und hasst es auch. Und es war dann irgendwie immer ganz lustig, weil wir halt dazwischen lachen. Meine Schwester kann nie den Text, hat ihn dann nie gelernt, aber ist irgendwie immer ganz lustig und nett. Und es ist dann schon, also halt, das klingt jetzt alles so, als ob wir das so roh machen würden und das überhaupt nicht. Also es ist schon was Besinnliches dann für uns und irgendwie was Schönes und ich liebe das dann auch, da vor dem Christbaum stehen und schon die Pakete anzuschauen und zu schauen, ob man da erkennt, was vielleicht drinnen ist. Also das habe ich noch immer. Und dann machen wir, dann gibt es immer irgendeine Vorspeise, die meistens aber dann schon meine Mama vorbereitet hat. Wir sind da aber ganz, also beim Kochen, wir kochen da ganz verschiedene Sachen. Früher haben wir immer Fondue gemacht als Kinder noch, also wie wir noch Kinder waren. Und jetzt aber ganz unterschiedlich. Also wir haben immer witzigerweise viel Asiatisches. Wir haben Sushi gemacht mal gemeinsam oder dann so einen asiatischen Hotpot oder wir kochen halt ein Menü. Aber eben, normalerweise gibt es dann immer nur die Vorspeise oder halt so Snacks, so Brötchen und Wein. Und dann machen wir die Geschenke halt auf und machen das. Und dann kochen wir gemeinsam. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn man vorher kocht und vorher isst, dass man halt dann schon die ganze Zeit so neugierig ist, was in den Geschenken drin ist. Und deshalb haben wir das umgedreht. Und kochen aber eben gemeinsam. Und das ist, finde ich, eben was voll, voll Nettes. Weil wir dann ein Glas Wein haben und dann läuft irgendwie Weihnachtsmusik. Aber es ist irgendwie dann sehr nett und dann kochen wir da gemütlich dahin und essen dann gemeinsam und lassen den Abend irgendwie nett ausklingen. Und das ist trotzdem besinnlich. Also wir gehen zwar in die Kirche, aber für uns ist es trotzdem eine Tradition, die wir uns halt irgendwie selbst geschaffen haben. Schön. Und genießen es total. Mein Freund versteht das zum Beispiel überhaupt nicht, weil er halt sagt, okay, das hat ja überhaupt nichts mehr mit Weihnachten zu tun, wenn wir quasi Skifahren und eigentlich geht es ja nur ums Essen, weil im Endeffekt essen wir den ganzen Tag. Aber für uns eben, Essen, finde ich, gehört, ich meine, das ist ja eh so, dass Essen zu jeder Feierlichkeit gehört einfach Essen dazu.
Das stimmt,
ja. Uns ist halt das sehr, sehr wichtig und es ist aber trotzdem, dadurch ist es was sehr, sehr Feierliches. Auch wenn wir jetzt nicht so ein klassisches Gericht haben, das wir jedes Jahr machen.
So.
Genau, aber dafür überlegen wir uns halt immer gemeinsam. Also zum Beispiel dieses Jahr hat meine Mama gefragt, ob ich eine Idee habe. Und aus irgendeinem Grund wünsche ich mir schon seit Ewigkeit mal wieder Käsefondue. Und ich glaube, ich hoffe, sie setzt es um. Aber eigentlich ist, glaube ich, ausgemacht, dass wir dieses Jahr halt ein Käsefondue machen. Und dann werden wir uns halt überlegen, was wir vorher machen und nachher. Und das finde ich eigentlich immer voll angenehm, da einfach sie immer was zu überlegen, das dann gemeinsam zu machen. Und dann ist ja immer 25. und 26., wo dann irgendwie noch die Familieneinladungen kommen. Ich meine, bei uns ist wir haben eine recht kleine Familie, also Tante und Onkel. Und da sind wir dann meistens am 25. eingeladen und ich bin dann eigentlich aber froh, dass es dann nicht nur am 26. und 27. weitergeht wie bei anderen Familien, weil ich finde das dann eben irgendwie anstrengend, so jeden Abend richtig viel zu essen. Wobei wir da einen Trick entwickelt haben, wir servieren einfach kein Brot. Also wir haben halt irgendwie, wenn wir 3, 4, 5 Gänge machen, dann gibt es halt zu den Vorspeisen und Suppe und so, stellt man einfach kein Brot auf den Tisch. Ja. Weil das ist halt einfach das Problem, du hast einen Hunger und dann kommt die Vorspeise und dann hast du eben schon einen Hunger, die Vorspeise reicht nicht und dann isst das Brot dazu und dann bist du nach dem dritten Gang satt. Das ist ein bisschen unsere Strategie. Genau, und Weihnachten, also ist halt irgendwie, ist für uns einfach einmal im Jahr, also wir kommen schon öfter, aber es ist eben eines dieser Male im Jahr, wo wirklich wir eben alle zu Hause sind und dann irgendwie ein paar Tage gemeinsam Zeit haben. Dann gehen wir Skitour und machen irgendwie diese Dinge. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Also ich kann mir sehr auch lustig, weil ich natürlich auch über das Gedanken mache, wie das mir ist, wenn ich dann selbst eine Familie habe und eigentlich das nicht missen möchte, diese Art von Weihnachten. Aber da werden wir dann einfach ein neues Weihnachten kreieren müssen und sicher meine Eltern irgendwie inkludieren. Aber das ist schon sowas, was ich, wo ich jetzt merke, das hat jetzt dann schön langsamer Ablaufdatum und deshalb genieße ich es eigentlich ein bisschen umso mehr momentan. Also dieses Jahr finde ich schon, ist irgendwie was Besonderes.
Man ist selber noch Kind dann irgendwie. Man ist wieder drin, in der Kinderrolle.
Genau.
Und deswegen glaube ich, ich bin total ein Weihnachtsfan. Mit Abstand der Einzige in meiner Familie.
Ja.
Aber ich glaube, es ist vielleicht auch diese Traditionen erhalten, weil man dann wieder ein bisschen Kind sein darf.
Genau, voll. Ich kriege ja nach wie vor einen Adventkalender und einen Nikolaussackerl von meinen Eltern. Ja, ich finde das voll schön, weil das stimmt. Es ist ja schon so schade, dass man irgendwann herausfindet, dass es das Christkind nicht gibt, ganz ehrlich.
Ja.
Das finde ich so, so sad. Und übrigens, wie ich draufgekommen bin, ist eigentlich ein Wahnsinn. nämlich wirklich arg. Uns hat es einfach, meine Volksschullehrerin damals in der 2. oder 3. Klasse Volksschule, ohne das mit den Eltern abzusprechen, hat uns das einfach erklärt, dass es das Christkind nicht gibt.
Das ist schon sehr fies, oder?
Das finde ich wirklich ziemlich problematisch, ehrlich gesagt.
Ja.
Und es hat mir schon ein bisschen was versaut. Und zum Beispiel meine Schwester, die hat, glaube ich, die hat es sicher schon früher gewusst, aber hat es halt irgendwie so dann, als ob sie noch immer dran glauben wird. Die hat, glaube ich, bis 13 oder 14 so dann, als ob sie dran glauben wird. Und das ist schon was Besonderes. Und insofern, das ist was, auf was ich mich schon freue in meiner Zukunft, wenn ich dann eben Weihnachten mit echten Kindern, und das nicht mit Fake-Kindern wie mir, aber mit echten Kindern, ist sicher schon nochmal schöner, weil einfach dieser Überraschungseffekt und die Augen, die großen Augen und einfach das...
Das ist schon was anderes.
Voll, also auf das freue ich mich dann schon.
Na, ich merke es bei meinen... Der Jüngste war lange mein Bruder und der ist jetzt auch schon 22, glaube ich. Und der war halt lange der Jüngste und jetzt die zwei kleine Cousins noch irgendwie nachkommen. Und der Größere, der ist jetzt 7 und der Kleinere ist noch 4. Und der Größere, der hat das schon geschnallt, dass das Christkind jetzt nicht unbedingt real ist.
Wow.
Aber der schimpft, also der ist zu Weihnachten immer so drauf bedacht, ich dürfte das nicht sagen, der Moritz glaubt noch ans Christkind, sagt dem ja nicht. Also der kümmert sich so drum, dass dieses Christkind auch immer noch da ist.
Ja, weil sonst geht ein bisschen der Zauber verloren.
Ja.
Also der ist einfach wirklich weg. Der Zauber ist weg.
Das stimmt. Meine Mutter hat letztens, wir haben darüber diskutiert, sie weiß nicht, ob sie uns heute noch einmal das Christkind so vorspielen würde.
Mhm.
Weil sie sagt schon, das ist halt schon eine große Lüge, die man Kindern erzählt.
Das stimmt eigentlich.
Und
so habe ich noch gar nicht
es ist zwar eine schöne Lüge, und weil das rundherum schön ist, aber im Grunde ist es schon eine Lüge. Und es ist auch eine Enttäuschung, die kommt. Das vergisst man ja immer.
Das stimmt, ja. Also das stimmt, weil irgendwann checken sie es natürlich. Na, Weihnachten, ich bin nämlich, weil du es vorher gesagt hast, Christiane, dass du die Vorweihnachtszeit, das ist ein bisschen das Problem bei mir, ich schaffe es nicht, in diesen besinnlichen Modus zu fallen. Also ich habe da jetzt wirklich die letzten 2-3 Jahre ein bisschen dran gearbeitet, indem ich halt eben einen Adventkranz kaufe oder sogar selber gemacht habe, aber dieses Jahr habe ich gekauft. Das ist doch ein bisschen gemütlicher. Und dann normalerweise halt auch versuche ich irgendwie arme Kekse zu backen und irgendwie eben einen Punsch. Also das ist sad, sad eigentlich, but true. Das ist unser Weihnachtssinnlichkeits-Thing, ist halt Punsch, Alkohol. Aber weil Kekse, die essen nicht so gern Süßes. Ich hasse Backen. Jeder, der meinen Blog liest, wird das sehen. Wirklich. Backen, ich habe gerade vorgestern wieder einen Kuchen gemacht, weil wir Gäste gehabt haben. Ich hasse es. Weil nämlich das ist kurz, um aufs Kochen zu kommen. Und das ist das, was mich so wahnsinnig stört. Wenn du kochst, also wenn du backst, dann musst du meistens, außer du hast jetzt ein richtiges Verständnis von, wie Mehl mit Zucker und Eier funktioniert, in welchem Verhältnis, aber das habe ich halt nicht, dass du eigentlich wirklich nach Rezept kochen musst und da teilweise schon sehr, sehr genau sein musst. Mhm. Also wenn da jetzt irgendwie 120 Gramm Mehl steht, muss es wirklich 120 Gramm sein. Und wenn du es halt 140 machst, ist es vielleicht schon wieder schlechter. Oder nicht, aber eben dieses Wissen habe ich nicht. Und das Problem, das ich habe mit Backen, ist, sobald du diesen Teig klassischerweise zusammengröderst und sobald du dieses Ding in den Ofen tust, hast du keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Und zum Beispiel beim Kochen hast du schon, wenn du ein Curry machst und du kommst drauf, shit, ich habe viel zu überwürzt. Okay, dann haust du halt noch Kokosmilch rein. Umgekehrt, wenn du denkst, ach, da fehlt noch irgendwas und du hast halt im Nachhinein noch ein bisschen Ingwer dazu oder noch ein bisschen Gewürz oder ein bisschen, keine Ahnung, Tomatenmark, weil die Tomaten, die du gekauft hast, halt nicht so saftig und nicht so reif waren. Und das stört mich so am Backen. Und es wirklich, also das kann der Alex ja bezeugen, ich habe wirklich schon mehrmals tatsächlich zu heulen begonnen, weil die Dinge einfach halt nicht so werden und weil ich da mich so ohnmächtig fühle. Deshalb gibt es keine Kekse, sondern Punsch. Und aber trotzdem fällt es mir schwer, da reinzukommen. Also ich nehme mir dann irgendwie immer vor, dass ich halt auf den Adventmarkt gehe, auf den Christkindlmarkt. Das ist für mich das Einzige, wo ich es irgendwie schaffe, in diese Stimmung zu kommen. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich bin jetzt eigentlich in einer gegensätzlichen Stimmung, dass ich sage, okay, ich bin urgestresst oder sowas. Es ist halt einfach wie sonst unterm Jahr. Ich habe halt meine Abende, meine netten und genieße es genauso, aber ich schaffe es nicht. Ich bin nicht so der Weihnachtsfreak, ich schaffe es da nicht so richtig reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das der fehlende Glaube ist oder so, das kann schon sein. Aber das schaffe ich einfach nicht. Aber dafür, wenn dann Weihnachten ist, dann bin ich dann halt da voll drinnen. Also ich brauche da jetzt da nicht dann, also ich kann das dann trotzdem genießen und muss mir da jetzt nicht irgendwie eingewöhnen oder so. Aber ich bin auf jeden Fall kein Weihnachtsfreak.
Ich glaube, mir ist das irgendwie so ein bisschen anerzogen worden, dieses Besinnlichsein oder so. Weil, also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der Weihnachten oder die Vorweihnachtszeit so zelebriert wie meine Mutter. Ja. Und ich bin ihr wahnsinnig dankbar dafür, weil das ist einfach...
Es ist voll schön.
Es ist so schön. Also wir früher in einer anderen Wohnung, also die war wesentlich größer ist, die sie jetzt hat, weil da haben halt auch noch mehr Leute drin gewohnt als jetzt. Das war einfach von oben bis unten dann komplett voll und das Ganze ist halt jetzt mitgekommen in die kleinere Wohnung und jetzt ist es wirklich, man kommt rein am ungefähr ersten Adventwochenende, manchmal ist es dann so unter der Woche zwischen ersten und zweiten Advent und es ist einfach in your face und da geht es gar nicht anders. Also wer da nicht irgendwie in Weihnachtsstimmung kommt, dann der ist der größte Grinch aller Zeiten. Ja. Also sie tut sich dann auch solche Sachen an, wie dass sie zum Beispiel die Bilder austauscht.
Wirklich? Ja, okay, also, gut.
Das ist schon...
Ich bin froh, wenn ich nach 3 Jahren ein Bild mehr aufhänge, kurz bevor ich wieder ausziehen muss.
Also das ist wirklich, also sie hat da so ein Commitment dafür und das hat sie uns aber auch irgendwie weitergegeben, weil es war auch früher immer so, dass wir da halt mitgeholfen haben, also mal mehr, mal weniger.
Ja.
Meine Schwester komplett, also die hat auch voll diese ganze kreative Seite von ihr, die jetzt, also mit Basteln und so, das kann ich jetzt nicht so, aber ich kriege dann von innen halt die Sachen, die ich dann bei mir in der Wohnung ausstellen kann, aber mir ist das, glaube ich, wirklich antrainiert worden, dieses zu Weihnachten ist es ruhig und zu Weihnachten sind wir besinnlich und also es klingt jetzt sehr strikt, aber ist es nicht. Also,
ja, wenn man den netten Rahmen schafft, dann kann es ja wirklich so sein.
Für mich ist Weihnachten ein bisschen, also das besinnlich habe ich jetzt nicht so, das verstehe ich nicht, aber zum Beispiel mir macht das wahnsinnig Spaß, mit Dingen als Weihnachtsgeschenke zu überlegen.
Ja, das mag ich ja ganz gern. Das stimmt. Ich mag ja lieber schenken, als geschenkt, beschenkt zu werden.
Das schon. Cool. Aber so Weihnachtsgeschenke überlegen, das macht mich immer fertig.
Ich habe auch den smarten Einfall gehabt vor 3 Jahren.
Ja.
Der hat mir das einfach erleichtert, weil ich finde es ja wahnsinnig schwierig, jemandem was zu schenken, der das Geld hat, sich alles zu leisten. Und das ist halt einfach de facto so, dass man eigentlich kaum mehr Dinge verschenken kann, die sich die anderen Menschen nicht selbst kaufen würden. Deshalb schenke ich seit 3 Jahren, suche ich mir immer irgendein Ziel aus, ein Reiseziel, und schenke meiner Schwester, Mama, Papa und Oma irgendeine Reise. Also die Zahl, zum Beispiel einmal waren wir in Budapest und die zahle dann das Airbnb. Also ich zahle immer die Unterkunft, und mit Airbnb geht das ja auch ganz gut. Und letztes Jahr waren wir in Slowenien und das finde ich, das habe ich mir erst überlegt, dieses Jahr, ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, falls jemand in meiner Familie diesen Podcast macht, aber ich suche mir halt immer irgendwas aus und das sind dann so 3-4 Tage, und wo einfach dann die ganze Familie zusammenkommt, weil eigentlich das, was was wir eben logischerweise nicht mehr so haben. Früher waren wir halt in der Familie jedes Jahr auf Urlaub und jetzt hat halt jeder so sein eigenes, doch ein bisschen sein eigenes Leben und macht halt eigene Urlaube. Das ist uns allen ein bisschen abgegangen und deshalb habe ich dann irgendwann auf das umgeschwankt und das ist herrlich. Und das Coole ist, dass du nämlich, das ist auch so klassisch, Anna, dass du halt, du schenkst es und du musst aber zu dem Zeitpunkt noch kein Geld ausgeben. Das ist halt dann so, ah shit, 5 Monate später, wenn dann die Reise ansteht, so okay, fuck, ich muss so das Airbnb sein. Aber es ist irgendwie ganz geil.
Also wir machen das auch mit meinen Eltern.
Reisen. Dass
wir eine Reise schenken.
Ja, wo ist herrlich, oder?
Ja, heute fahren wir sogar zu Weihnachten weg.
Okay,
wohin fährt's? Zypern.
Wow. Okay, wow. Ich bin auch voll gern zu Weihnachten weg übrigens.
Ja, ich finde es auch, find auch schön.
Voll.
Bei unserer Familie war das halt lang so zu Weihnachten, dass sich jeder von uns Kindern das Lieblingsessen wünschen hat dürfen.
Aha, abwechselnd.
Nein, alle drei.
Okay.
Ich habe 2 Brüder, alle drei. Und meine Mutter hat dann also die weirdesten Sachen gekochen müssen. Also einer meiner Brüder hat sich immer Buchteln gewünscht.
Oh
immer.
Ja, verstehe. Aber ist eine nette Idee.
Ja, es war immer sehr nett. Jetzt haben wir halt meistens Truthahn oder so.
Ja.
Nicht zu Weihnachten, sondern... Es ist immer so eine Challenge, wann haben wir alle Zeit?
Ja.
Und da machen wir uns halt einen Termin aus, wann wir halt hier unsere Weihnachten feiern. Da gibt es am meisten Truthahn und ich versuche halt, mich einzubringen und versuche meine Mutter zu überreden, darf ich vielleicht eine Beilage machen oder so.
Sie würde das alles lieber selber machen?
Ja, aber ich glaube, es ist auch ihre Art von uns was zu geben.
Ja, ja, zu bekochen.
Aber ich backe sehr gerne.
Wirklich? Okay, dann können wir es mal zusammen tun.
Mein Problem ist, ich backe nicht. Ich kann, was ich nicht schaffe, ist Kuchen backen.
Sondern, was kannst du
da? Ich mache zum Beispiel wahnsinnig gern Cheesecake.
Okay.
Also nicht gebacken,
ja.
Weil mir das mehr Raum gibt, mich selber damit zu bespielen.
Ja, genau.
Weil da brauchst du keine Mengenangaben.
Ja,
okay. Weil ich das, bei Kuchen habe ich auch immer das Problem, dass man denkt, das Rezept anschaut und sagt, das war schon viel Backpulver und eigentlich mache ich das jetzt nicht so. Oder...
Aber eben, das darf man sich dann halt nicht trauen. Also ich zumindest.
Ja, das geht dann auch unter
das Experimentieren und Backen.
Also ich mache gerne so Sachen, wo du selbst dich halt noch ein bisschen...
Einbringen kannst.
Ja, und anpassen
kreativ
kannst.
Kreativ vielleicht auch sein kannst.
Wie es dir schmeckt auch.
Ja, ja.
Ich mache zu Weihnachten mache ich eine, immer Kekse. Also das sind immer wirklich Kekse. Was das Schöne beim Backen ist, dass es wahnsinnig mühsam ist.
Mhm.
Aber... dass sich jeder freut drüber.
Das stimmt, ja, die meisten Leute lieben dann das Süße, gell?
Ja.
Ja, vielleicht können wir es mal zusammen tun,
ja, und
du wir machen mal für Weihnachten und Kuchen. Einen echten Cheesecake habe ich nämlich noch nie gemacht. Man kann auch überexperimentieren und das mag ich nämlich überhaupt nicht. Ich hasse es, wenn Sachen überwürzt sind. Ich hasse das, weil dann damit nimmst du einfach dem Essen, also dem Fleisch zum Beispiel oder dem Gemüse oder keine Ahnung, was du halt kochst, nimmst du einfach den Eigengeschmack weg. Und es ist viel größere Kunst ist eigentlich, dass du den Eigengeschmack von Produkten und von Lebensmitteln nur unterstreichst und quasi intensivierst, indem du ihn heraushebst und quasi umspielst. Aber sobald du... So, und das finde ich passiert halt oft. Ich meine, vielleicht würde dir das nicht passieren, aber das passiert mir, wenn ich zu viel herumexperimentiere, dann nehme ich oft den Lebensmittel irgendwie ihr Eigengeschmack weg. Und das finde ich das Schlimmste. Das mag ich gar nicht.
Ich glaube, ich mache bei Kuchen zum Beispiel, wenn ich es mache, mache ich dann lieber amerikanische Rezepte, weil das ist nicht das, was du sagst. Also du kannst den Kuchen, du musst halt ein strenges Rezept machen, weil sonst, aber du kannst oft die Glasur eigen machen.
Aha.
Du kannst dich woanders irgendwie selbst irgendwie einbringen oder einen Geschmack bringen, den du selber magst.
Ja gut, also vielleicht kannst du mir da mal helfen, weil das habe ich wirklich noch nicht geschafft. Ich nehme immer eher ein Käsebrot oder Chips oder irgendwas, bevor ich was Süßes nehme. Also wenn ich so irgendwie snacken möchte zu Hause oder vor dem Fernseher sitze, dann habe ich halt immer Chips oder Popcorn. Ich habe teilweise früher als Studentin habe ich Popcorn einfach zum Abendessen gegessen, weil es so billig ist. Weil ich es liebe einfach. Und was so Süßes ist bei mir, die Schokolade und alles, was da daheim herumliegt, das bleibt liegen.
Okay.
Eigentlich. Also da bin ich überhaupt nicht so der Fan. Nee,
das wundert mich nicht. Das ist auch nicht so.
Ja, aber umgekehrt ist es auch nicht viel besser als so Chips. Schon mal sehr heftig. Vor allem hört man da nicht auf.
Die letzte Frage schließt da eigentlich ganz gut an. Was ist gutes Essen für dich?
Ja, okay. Also das wäre dann tatsächlich die Antwort. Nur kurz wiederholt eben, gutes Essen ist, wenn man schafft, dass man also wenn du gute Lebensmittel verwendest, frische, speziell frische, also quasi unverarbeitete, und wenn du schaffst, dass du die, also das ist, genau, das ist eigentlich die Definition von gutem Essen, wenn du schaffst, also aus Einfachen trotzdem was Gutes zu machen, ohne es eben zu überladen. Also wenn du schaffst, den Eigengeschmack von einer Tomate rauszuholen, indem du einfach nur 2-3 Zutaten dazu, indem du es einfach erhitzt mit ein bisschen Öl und ein bisschen Salz und fertig. Oder beim Fleisch, also das ist zum Beispiel was ich auch nicht kann. Ich kann kein Kochs und es passt auch und es ist auch essbar und so weiter und auch gut, aber ich kann zum Beispiel kein Steak machen. Also das ist für mich so ein bisschen die Königsdisziplin, wenn ich es irgendwann mal schaffe, ein Steak so richtig gut hinzubekommen. Und speziell beim Steak finde ich es eh das perfekte Beispiel. Wenn du ein Steak, das beste Steak für mich ist, super gutes Fleisch und dann isst man von mir aus auch nur einmal im Monat ein Fleisch oder zweimal im Monat, aber dafür ein gescheites, hochqualitatives aus Österreich mit, keine Ahnung, Ideal vom Biobauern oder irgendwas. Das hat dann mehr Geld gekostet, aber wenn du das dann einfach nur in Olivenöl brätst, Salzflocken drüber und ein gutes Olivenöl drüber und ein Brot dazu oder ein Salat oder gar nichts, keine Ahnung. Das ist für mich ein richtig gutes Steak. Und dann, und da finde ich es dann zum Beispiel total schade, wenn dann Leute, kann sicher auch sehr gut sein, ja, aber halt klassischerweise einfach irgendeine Pfeffersoße drüber hauen oder irgendwelche Orgengewürze oder ein Rub oder sowas. Es kann alles wahnsinnig gut sein, aber ich finde, die richtige Kunst ist eben mit den einfachsten Dingen so eine Geschmacksexplosion zu kreieren. Und ich finde, das hängt eben so viel mit dem Eigengeschmack der Produkte zusammen. Und insofern ist natürlich auch wichtig, dass es hochqualitativ ist. Also hochqualitativ, nicht überladen und quasi einfach, wo du den Eigengeschmack einfach nur unterstreichst. Das ist für mich gutes Essen. Und das sind meistens keine komplizierten Rezepte. Und ich finde, das ist nämlich ganz oft so. Dass ich denke mir das ganz oft. Die einfachen Rezepte sind ganz, ganz oft viel, viel besser als diese ganz aufgeladenen. Ich finde das auch dann blöd. Mittlerweile, wenn ich kaufe extrem viel Kochheftel, aber ehrlich gesagt, oft denke ich mir dann schon, boah, sie versuchen es halt einfach, sie müssen, nicht klarerweise, weil sonst haben sie, aber keine sie Content, müssen, ja. Genau, ja, sonst haben sie keinen Content, aber sie müssen, sie versuchen sie jedes Jahr irgendwas Neues mit Kürbis zu überlegen. Und ich verstehe es und ich finde es auch spannend, sie immer, also dass sie das machen, aber oft sind es dann so, wirklich so Rezepte, wo man dann echt denkt, ach, dann mache ich einfach wirklich lieber nur, schneide ich mir den Kürbis nur auf, tue ein bisschen Würze und haue ihn in den Ofen und lasse ihn halt langsam da irgendwie garen oder backen, bis er einfach saugut schmeckt. Und das ist für mich viel cooler, als wenn du dann halt 100 verschiedenste Gewürze und irgendein Chilen oder dazu und irgendeinen speziellen Reis, einen rosa-roten Reis oder irgendwas, sowas mag ich nicht. Ich mag lieber einfaches Essen. Und natürlich hin und wieder gehe, also keine Ahnung, ganz selten gehe dann schon in ein richtig gutes Lokal gern essen, wo du halt dann so fancy Stuff kriegst und das Essen irgendwie so 5 Zentimeter über 5 cm Radio, genau. Aber prinzipiell ist gutes Essen, wenn es ganz basic ist und trotzdem gut schmeckt.
Was ist für dich so das Go-To-Essen, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt von der Arbeit heim und was wärst du das Erste, was sagst, das ist das, was ich am liebsten am Abend noch so schnell mache, das Abendessen?
Tatsächlich diese Tomatensauce einfach mit Nudeln oder mit Gnocchi und Mozzarella dazu. Das liebe ich extrem.
Aber bist du auch noch so fancy, dass du die Nudeln und die Gnocchi selber machst?
Nudeln nicht, nein, das ist mir zu mühsam. Also dann muss man Gnocchi auch nur unter, also meistens kaufen wir es. Wir haben es irgendwie 2-3 Mal selber gemacht. Ich finde, das ist mir dann schon auch zu aufwendig für, wenn ich einfach vom Arbeiten heimkomme. Das würde ich eher am Wochenende machen. Mhm. Was ich aber mache und was die Frage zumindest so 50% beantwortet ist, ich koche voll oft einfach groß vor. Also ich mache zum Beispiel, ich habe so ein indisches Curry mit Tomaten und da koche ich wirklich, keine Ahnung, 6-7 Liter und füllst dann in Gläser ab. Also unser Kühlschrank ist voller Gläsern mit Curry, mit guten Suppen, also Rindsuppen oder so ein Pho, asiatische, vietnamesische Pho. Und hab das alles im Kühlschrank oder Ratatouille und, keine Ahnung, Soßen, eben Tomatensoßen. Und es ist so cool, wenn du einfach heimkommst und das einfach nur noch rausnehmen musst und dann einfach kombinierst. Also klassischerweise Soßen natürlich mit Spaghetti, aber dann Ratatouille zum Beispiel ist extrem vielseitig. Da kannst du Fleisch dazu machen oder einfach nur ein Reis oder du isst es mit Brot oder du machst das auch mit Spaghetti. Also das ist so, was wir unter der Woche viel machen. Und was ich aber jetzt mir ist, das ist immer ein bisschen das Problem, dass es dann immer die gleichen Dinge sind, weil es halt, ja, das sind ja die Dinge, die mir dann so schnell einfallen, wenn ich heimgehe und beim Jakob vorbeigehe und noch einkaufe. Aber jetzt habe ich mir eben eine Rezeptdatenbank angelegt mit so einem Programm am Computer.
Cool.
Mit Rezepten, die ich immer schon mal kochen wollte. Jetzt schaue ich seit kurzem, dass ich halt für jede Woche mache ich mir eben so ein bisschen einen Essensplan mit 3-4 Rezepten, die ich in dieser Woche kochen möchte. Dann schaue ich, dass ich halt am Montag zum Hofer gehe und das alles schon voreinkaufe, damit das ein bisschen billiger ist. Und probiere jetzt neue Rezepte aus, weil das ist was, wo ich mich auch ein bisschen an der Nase nehmen soll, weil sonst macht man einfach immer das Gleiche. Wir haben irgendwie so 3, 4, 5 Lieblingsgerichte und die kochen wir halt dann häufig.
Weil du es im Kopf hast.
Genau.
Nicht irgendwie mal auf den Chat schauen oder...
Genau.
Ja.
Und jetzt habe ich einfach so ein paar Ideen und Rezepte mir aufgeschrieben und ich koche extrem viel asiatisch. Also das ist übrigens auch so viel gut essen. Das mache ich, wenn ich fahre mit der Zweierlinie rauf zum Brunnenmarkt und da ist so ein großes Asiageschäft und dann kaufe ich einfach Pak Choi und Minze und Koriander und irgendwelche anderen Gemüsesorten und mache das einfach mit Reis im Wok oder mit Kokosmilch und so. Das liebe ich extrem. Okay. Also asiatisches Essen, das finde ich einfach herrlich, weil es immer so angenehm danach ist im Bauch, weil es halt nicht super fettig ist, sondern einfach und auch gesund und trotzdem auch voll gut schmeckt.
So,
wir kommen jetzt zu unserem Spiel. Also ich habe es vorher schon ganz kurz angekündigt. Du kriegst zwei Szenarien. Das erste hat die Brenda, sagt sie dir gleich. Und das endet dann in einer Frage und einfach, wie du darauf reagieren würdest.
Okay.
Das erste Szenario ist, du bereitest ein großes Weihnachtsessen vor. Aha. So ein ganz tolles und hast es lange überlegt und geplant. Stehst den ganzen 24. in der Küche und irgendwas geht schief. Und am 15. bemerkst du, dass die Hauptspeise nicht zum Essen sein wird.
Ja.
Was machst du?
Ich kann ja nur einkaufen gehen.
Nein, 15
Uhr. Achso, das heißt, okay, das ist da, ich habe die Geschäfte schon zu. Habe ich Vorspeisen und Nachspeisen?
Du kannst haben, wenn du möchtest, ja.
Okay, also wenn einfach nur eine Speise...
Wenn die Hauptspeise einfach, wenn du sagst, mein
Braten ist zusammengefallen.
Oder? Ja, oder der Truthahn ist verbrannt oder...
Okay, gut, dann hätte
ich... Der Fisch ist doch kaputt gewesen oder irgend sowas.
Ja. Also da jetzt zu jedem Hauptspeise natürlich irgendwie welche Beilagen habe. Sagen wir, keine Ahnung, wenn ihr einen Truthahn macht, dann hättet ihr vielleicht einen Salat dazu und irgendein Ofengemüse und vielleicht einen Reis oder irgendwas. Dann würde ich irgendwie versuchen, statt das als Beilagen zu machen, das halt irgendwie zum eigenen Essen zusammen zu werfen. Zum Beispiel, wenn du dort Gemüse hast, sagen wir, du würdest irgendein Gemüse dazu machen, dann würde ich wahrscheinlich schauen, habe ich genügend Nudeln zum Beispiel zu Hause oder vielleicht Reis oder Quinoa, irgendwas als Beilage und würde dann aus dem Gemüse halt versuchen, eine Sauce zu kochen, beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht sogar Curry, weil ich sowas wie Kokosmilch und asiatische Gewürze immer zu Hause habe. Ich würde wahrscheinlich, also ich meine, ich müsste halt irgendwie, es kommt ein bisschen drauf an, was ich dann zu Hause habe, aber ich würde entweder Nudeln mit einer Soße dazu machen oder vielleicht ein Ofengemüse mit Quinoa dazu. Mhm. Oder im Idealfall was Asiatisches, wenn das wirklich Gemüse ist, das man asiatisch im Wok gut verkochen kann, dann einfach mit einem Reis. Weil asiatisch ist für viele Leute so was Besonderes, weil sie sich selbst nicht kochen. Das heißt, im Idealfall wäre es was Asiatisches. Ein Curry oder Wokgemüse.
Wie würdest du so ein schnelles Curry machen? So
ein ganz schnelles Curry mit nur Gemüse. Also am Anfang immer Knoblauch, Frühlingszwiebel, Ingwer und Chili. Das habe ich alles immer eingefroren. In Sesamöl anbraten. Okay. Da ist immer ganz kurz. Und dann eigentlich gleich das Gemüse halt rein, das du halt haben willst. Und dann, also zum Beispiel, wenn du Karotten hast, ein bisschen vorher rein. Und wenn du Zuckerschoten hast oder so, dann eher am Schluss rein. Und dann meistens, wenn man ganz kurz zum ersten Schritt zurück, also wenn man das Knoblauch und Zwiebeln und so weiter anbrät, Currypaste dazu, die manchmal gekauft habe, aber teilweise auch selber mache. Also die grüne Currypaste mache ich zum Beispiel immer selber. Das gleich mit anbraten, dann eben das ganze Gemüse rein, kurz anschwitzen, mit Kokosmilch aufgießen, ein bisschen Suppe aufgießen und dann einfach nur ein bisschen köcheln lassen, bis es halt die, dann Fischsoße tue ich eigentlich immer rein, Kreuzkümmel meistens und dann schaue ich halt, ob es noch ein bisschen eine Schärfe vertragt. Und dazu mache ich meistens Reis und den Reis ist immer Jasminreis und den tue ich immer vorher gescheit abspülen, also in einem Sieb einfach wirklich so waschen, damit die Stärke weggeht und dann halt klassisch Reis kochen, also eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser und ich haue dann immer ein bisschen Sesamöl, Salz und Ingwerscheiben rein und das ist quasi langsam mit köcheln und das hat voll den guten Geschmack nachher.
Das klingt gut, ja.
Genau, also das wäre so ein schnelles Curry.
Wir machen es jetzt noch ein bisschen schwieriger.
Okay.
Weil, also,
ich habe gar nichts.
Ist mal Wasser, nein. Also wir sind wieder, du bereitest das Essen vor und kochst alles und tust und so. Und dann kommst du um 15 Uhr drauf, wups, im Salz war doch der Zucker drinnen. Und es ist irgendwie alles irgendwie schiefgegangen.
Wow. Naja, gut, ich meine, manche Sachen sind damit halt komplett kaputt. Mhm. Ich würde schon probieren. Weil das Ding ist ja, du verwendest bei den meisten Essen jetzt nicht so viel Salz. Also du hast Salz, ist ja, verwendest du eigentlich eh so wenig. Das heißt, wenn du Zucker verwendet hast statt Salz, wird das Essen ist ja jetzt dann nicht big süß. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt einen Braten machst oder ein Händel marinierst und du hast jetzt unabsichtlich Zucker statt Salz, dann glaube ich, das kann man auf jeden Fall retten. Dann muss es halt einfach kosten, die Haut irgendwie und ein bisschen Salz noch mal drüber tun. Ich glaube, sowas könnte man retten. Mhm. Ich glaube, umgekehrt ist schlimmer, wenn du was Süßes kochst und du hast Salz drin, dann ist es einfach kaputt. Also ich glaube, wenn du eben, weil du nicht Unmengen an Salz verwendest, glaube ich, kannst du Zucker immer wieder überwürzen mit Salz oder dann haust vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, je nachdem, was du kochst, wenn du da Curry machst, hast du da ein bisschen noch mal mehr andere Gewürze dazu und vielleicht ein bisschen Kokosmilch und so weiter oder Chili. Also ich glaube, das ist nicht so das Problem. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr einen Kuchen macht und da ist Salz drin, dann gibt es einfach keine Nachspeise. Oder halt irgendwie Schokodinner im
Ja, aber hast du so was Go-To, wenn du sagst, okay, war verdammt, die Nachspeise ist überhaupt nichts geworden, ich mache jetzt noch schnell was, also einfach nur, damit ich was habe.
Damit du was hast, ja, zwei Sachen. Also ich habe diesen französischen Schoko-Gâteau, der halt einfach aus Schoko mit drei Esslöffeln Mehl, Eier, Butter, that's it, genau. Der geht immer und der geht nämlich auch schnell. Das mischt einfach zusammen in einem Ding, ich tue die Eier nicht trennen und überschlagen und so. Einfach alles zusammen und ins Rohr. Das ist auch das, was einfach, wenn du meine Gäste, also Leute, die bei uns schon essen, mal fragen willst, das gibt es eigentlich in 90% der Fällen. Oder was auch super einfach ist, ist so eine Mango-Creme. Das habe ich nämlich immer daheim, weil ich es einfach so gern isse, auch zum Joghurt. So Dosen-Mango, also aus der Dose die Mango. Und wenn du einfach nur diese Mango mit ein bisschen Kokosmilch pürierst und kühl stellst, ist einfach, das klingt gar nicht so toll, aber es ist einfach eine Mango-Creme und das findet jeder immer irgendwie cool, weil es Mango ist und es schmeckt extrem gut und ist super einfach. Also das wären so meine, und wenn ich gar nichts habe, dann ist es halt aus dem Lebensmittelschrank, was es halt einfach an Süßigkeiten gibt. Oder es gibt gar, ich habe nie Eis. Also das wird nicht gehen. Es geht vielleicht einfach einen Kaffee mit Milch und wer hat Zucker, will keinen Zucker nehmen. Nein, mit Chips sind schön. Ja. Ernsthaft, ich habe, also ich...
Und was war das bei der Vorspeise? Was war das, so eine Vorspeise, die du sagst, das schüttel ich aus dem Ärmel, das ist auch sowas, ich empfehlen kann, ist eine nette Vorspeise, die einfach zu machen ist und die cool ist.
Cool ankommt. Also was ich momentan immer mache, und ich glaube, in dem Monat wirklich 3 oder 4 Mal gemacht habe, ist, ich mache eine Suppe, die asiatische Suppe, die möchte jetzt eh bald auf dem Blog stehen, und zwar tut man da extrem viel Zitronengras, Ingwer, Knoblauch, ganz, ganz klein schneiden, ganz viel, also das ist wirklich so, der Topf ist dann irgendwie 5 cm bedeckt mit diesem klein geschnippelten Zeugs, und dann kurz anbraten in, und Zwiebel, normalen Zwiebel, kurz anbraten in Sesamöl oder irgendeinem Öl, und dann einfach aufkochen mit Hühnersuppe. Das lasse ich dann 6-7 Stunden kochen. Brauchst quasi nichts mehr. Ich meine, das dauert zwar, weil es einfach lang kocht, aber that's it. Also du musst nicht mehr machen. Dann kommt da noch Fischsoße rein und vielleicht das Salz. Dann ist diese Suppe fertig. Was, so asiatische Suppe.
Fischsoße? Was?
Das ist so eine vietnamesische. Also das gibt es im Asialaden. Das ist so aus, glaube ich, vergärten Fisch. Fisch. Okay. Das riecht grausig, aber schmeckt extrem gut. Ist ähnlich wie eine Sojasauce, aber intensiver und hat, finde ich, einen extrem feinen Geschmack. Okay, finde ich extrem gut. Also finde ich besser als Sojasauce. Und ich nehme es eigentlich, verwende statt Sojasauce. Und dann kaufe ich meistens beim Asialaden solche Wontons, oder wie heißen die? Diese Gyoza, so Teigtaschen. Und das kommt nämlich, das ist nämlich irgendwie fancy. Und du hast einfach, keine Ahnung, einen Teller, und dann tue ich dann, schneide ich, also frischen Koriander lege ich dann schon rein und ein paar Frühlingszwiebel frisch aufgeschnitten und ein paar Zuckerschoten ganz dünn in so Streifen geschnitten und auch rein. Und dann die Gyoza, 3 Stück, und damit Suppe aufgießen, und das liebt jeder. Und die Suppe ist so gut ankommen, und die werde, also speziell im Winter ist es irgendwie, ist es einfach was extrem Einfaches und Herrliches. Und was ich sonst extrem oft mache, ist ein Flammkuchen. Also wenn es wirklich voll schnell gehen soll und einfach auch nur so zum Snacken, dann mache ich Flammkuchen, weil du hast einfach schnell den Teig fertig, Mehl und Wasser und Salz und dann einen Frischkäse drauf, und dann egal, was du daheim hast, du kannst eigentlich alles drauf tun. Halt klassisch ist, also ich wollte ja für euch letztens kochen, da hätte ich halt eigentlich mit Speck und Zwiebel gemacht, der ganz Klassiker, oder mit Mozzarella und Tomaten oder mit Prosciutto und Frühlingszwiebel. Also Flammkuchen ist super leicht. Und was ich auch voll oft mache, sind Edamame, die Sojabohnen.
Ach, geht das.
Voll, also einfach im Asialaden so einen Sack Sojabohnen noch in der Schote kaufen, 2 Minuten ins kochende Wasser, Salz, Creme drüber reiben, und das ist so, das lieben auch immer alle. Das sind so meine klassischen Vorspeisen.
Ich habe jetzt das zweite Szenario für dich, und das ist ein bisschen weihnachtlich abgewandelt zu dem, was wir sonst immer haben. Darfst du dir vom Christkind eine neue Identität aussuchen? Also steht dir vollkommen frei, wo, wer,
ganz Name, neu.
Wow. Was würdest du dir aussuchen?
Ich würde mir auf jeden Fall, also ich wäre auf jeden Fall, es gibt 2 Sachen, es gibt eine innereuropäische und eine österreichische. Ich glaube, ich würde wahnsinnig gern tatsächlich die Frau von einem Weinbauern sein in Südfrankreich und würde aber auch gerne mitmachen beim Wein. Und wir hätten so ein nettes, kleines Steinhäuschen auf so einem Hügel, auf so einem Weinberghügel, und eine kleine Gastwirtschaft. Und da koche ich halt irgendwie, aber nicht so regelmäßig, sondern immer nur, wenn es mich freut. Also das gehört einfach nur so am Wochenende vielleicht offen oder einfach nur so 2-3 Abende. Und es gibt jedes Mal was anderes. Es gibt keine Speisekarte, und wenn die Leute kommen, dann stelle ich mich zum Tisch und sage ihnen, so, es gibt 3-4 Gerichte heute und was wollt ihr? Und ich hätte gern, dass ich, das ist irgendwie schwierig zu erklären, was mich nervt bei mir ist, dass ich immer extrem enthusiastisch bin und viel Dinge machen mag und viel Dinge gleichzeitig mache, und dass ich ganz viele Dinge dann anfange, aber nicht zu Ende führe. Und das ist eigentlich was mir in meiner Persönlichkeit extrem nervt und stört. Und das ist auch was, wo ich wahrscheinlich am ehesten daran arbeiten würde, wenn ich in eine Psychotherapie gehen würde, dass ich Dinge sehr oft anfange und nicht zu Ende führe. Und ich glaube, das ist teilweise Ungeduld, weil ich bin wahnsinnig ungeduldig. Und ich glaube, es ist einfach aber auch Faulheit. Also halt einfach, oder ich weiß es nicht, was es ist, aber ich schaffe es dann einfach nicht, die Dinge, nicht immer, ja, ich schaffe schon ein paar Dinge durchzuziehen, aber oft schaffe ich dann so kleine Sachen nicht durchzuziehen. Und ich hasse das an mir, wirklich extrem. Und ich tue das dann auch rausschieben, diese Dinge, und das mag ich einfach überhaupt nicht. Und das wäre was, was diese Frau in Südfrankreich am Weingut nicht hätte. Also das ist so etwas, was mir irgendwie am meisten stört und was mir am meisten auch hin... Also was ein kleines Problem halt einfach ist in meinem Leben. Und ich liebe zwar Österreich und wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob ich so glücklich werden würde in Südfrankreich, wenn es immer schön ist, aber ich finde einfach dieses unglaublich romantische Vorstellung.
Klingt sehr schön.
Einfach nämlich, weil du viel in der Natur bist, weil du was selbst, weil du mit den Händen arbeitest, weil du quasi... Und aber... Es ist, ich glaube, so Weinbauer sein, es kann ein extrem cooler Job sein. Erstens eben, du bist in der Natur, du bist draußen, du kümmerst dich um Pflanzen, du Pflanzen wachsen lassen, da braucht es extrem viel Pflege und das ist quasi was einfach wächst. Und dann arbeitest du mit deinen Händen und du machst aus eben einer Weinberg, wo die Weintrauben wachsen, machst einfach Wein und es kann was extrem, extrem Gutes sein. Du musst vorher rumtüfteln, dass der Wein so wird, wie du ihn vorstellst, und dann ist er im einen Jahr also viel besser als im nächsten Jahr, und dann kannst du überlegen, warum ist er jetzt nicht so gut wie letztes Jahr und was habe ich falsch gemacht und was die Sonne oder wo haben wir einen falschen Dünger verwendet oder keine Ahnung was.
Oder geerntet oder so.
Und dann hast du die Leute, die zu dir das einkaufen kommen und verkosten kommen, für die das voll der Genuss ist, die sich da interessieren dafür und die das lieben, und denen kannst du das dann sagen, und ich glaube, es ist voll der, und dann hast du vielleicht auch ein bisschen, machst vielleicht ein paar Events und so und kannst irgendwie vielleicht da so ein bisschen die Nachbarschaft mit einbinden, indem du sagst, keine Ahnung, die Weinbauern tun sie zusammen und machen irgendwo ein großes Fest oder ich weiß nicht, irgendwie stehe ich finde, das ist ein schöner Beruf, wo du, weil ich oft mir überlege, dass ich eigentlich gerne einen Job hätte, ich liebe meinen Job, aber ich hätte gerne einen Job, wo ich nicht so viel am Computer bin. Also mit dem neuen Job, den ich jetzt habe, werde ich eh auch viel draußen sein bei den Leuten und so weiter, aber ja, die hätte eigentlich, ich merke oft, wenn ich dann hin und wieder irgendwo aushilfe, weil einmal war ich auf dem Bauernhof und habe geholfen bei Kirchelernte, das sind diese kleinen Zwetschgen, oder wenn ich irgendwie beim Umzug helfe oder bei irgendwas, merke ich eigentlich, wie befriedigend das ist, wenn du mit Körpereinsatz arbeitest. Also quasi nicht so geistig, sondern einfach körperlich arbeitest.
Wenn du was schaffst, oder?
Genau, und du hast dann am Ende ein echtes Produkt. Du machst das mit deinen Händen, nimmst irgendwelche Rohstoffe oder keine Ahnung was und hast dann sofort das Ergebnis, das Produkt vor dir liegen und kannst es dann noch verbessern und das ist, und dann bist du müde am Abend und du hast so eine andere Müdigkeit. Ich liebe das, wenn ich mich körperlich betätigt habe, nämlich jetzt nicht nur Sport, sondern wirklich irgendwas gemacht habe, beim Umzug helfen zum Beispiel, und dann kommst du am Abend heim und bist einfach so richtig müde. Und wenn du das vielleicht nur in der Natur hast oder in der frischen Luft draußen warst, das ist eine andere Müdigkeit als diese, boah, ich bin so brain dead und habe den ganzen Tag im Computer gestarrt und meine Augen dann weh und ich habe Kopf weh und boah, ich bin urfertig und mal geschlafen. Für mich wirkt das auch oft voll ungesund, diese komische Müdigkeit, die ich habe. Ich hätte lieber so eine körperliche Müdigkeit, wie du es auch hast, wenn du irgendwie den ganzen Tag wandern warst. Deshalb wäre das, glaube ich, meine Identität.
Wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Anna. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger. Das
ich auch.
Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke
für die Einladung. Es war sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest oder was du gerne noch sagen möchtest?
Also erstens danke, ich habe es voll spannend gefunden, weil ich war schon ein bisschen nervös, weil ich einfach gar nicht gewusst habe, wie das ist. Und ich finde es einfach, also wenn dieses Ding nicht da vor mir am Tisch stehen würde, dieses Mikro, dann wäre es einfach halt so, wie wenn wir uns einfach ausgemacht hätten, wir setzen uns jetzt mal zusammen und quatschen mal. Also es ist genau so. Ich glaube, wir hätten nicht über viel anders geredet. Vielleicht ein bisschen mehr über die Arbeit, aber das ist eben gut, wenn wir einen Grund haben, nicht über die Arbeit zu reden. Was ich nur sagen möchte, ja, also wenn irgendwer da draußen auch gern kocht, ich freue mich natürlich, wenn jemand auf meinem Blog vorbeischaut. Ich bin auf Instagram und auf Facebook und habe eine Homepage und man findet mich bei allem unter whenannacooks.com, also whenannacooks, alles zusammengeschrieben, und freue mich natürlich, wenn mir da jemand besucht und die Rezepte nachmacht und vielleicht ein bisschen die Angst vor dem Kochen verliert, weil das ist ein bisschen das, was ich schaffen möchte. Mein Blog ist ganz allgemein, es gibt alle Art von Rezepte. Also ich spezialisiere mich auf nichts, sondern es sind einfach die Rezepte, die ich in meinem Leben mache, und es sind zum Großteil echt einfache Rezepte, wo man gleich schnell merkt, dass eigentlich jeder kochen kann, wenn er es prinzipiell machen will, und nicht so schwer ist. Also ich freue mich, wenn ihr da drauf schaut.
Wir geben den Link für den Blog auch nochmal in die Shownotes und auf Facebook und auf unserem Blog. Ja. Also
super. Ja. Und nicht schrecken, ich war die letzten letzten paar Monate einfach ein bisschen zu sehr fokussiert auf die Arbeit. Es kommen jetzt wieder mehr Rezepte.
Aber das Gute ist, ihr Essen ist nicht vergänglich.
Also nein, es sind ja schon extrem gut. Viel oben. Genau, also
das
genau.
Ist immer toll. Genau. Ich habe jetzt noch die ganz allerletzte Frage. Ja. Auch noch von mir ein Danke, es war wirklich toll. Und ich freue mich aufs gemeinsame Kochen.
Voll aufs Cheesecake machen vor allem.
Ja. Also ich habe die allerletzte Frage an dich, nämlich wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Ich trinke einen Espresso, ein bisschen längeren, und ich trinke ihn mit warmer Sojamilch.